das war mir halt einfach besonders wichtig, weil ich halt auch ein paar andere coole Podcasts höre und andere, und die haben halt so man groovt so, ne? Weißt du, wenn du dann durch die Gegend läufst und hörst den Podcast an, die nächste Folge geht los, dann so, und dann freut man sich halt, und das ist halt, ja, war mir einfach wichtig.
Herzlich willkommen in der Collector's Lounge, der Podcast für jeden Sammler da draußen. Wir haben legendäre Gäste mit heißen Themen in entspannter Umgebung. Hebt die Beine in die Höhe für euren Host, Davis TV. Leute, herzlich willkommen in der Collector's Lounge zum Collector's Lounge Podcast Episode 41 mit einem ganz besonderen Gast heute. Und zwar habe ich den lieben Jakob zu Gast, wenn man sagen darf, ein Kollege, ein Podcast-Kollege. Und zwar führt der liebe Jakob den Mana-Entzug-Podcast. Hi Jakob.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung, David. Das freut mich sehr.
Sehr, sehr gern. Ich würde mal so ein paar Worte zu dir erzählen, bevor wir in die Episode reingehen und auch ein bisschen weiter in deine Vorstellung. Korrigier mich nachher, wenn ich irgendwas falsch sag. Ja?
Jawohl.
Ich habe mal ein bisschen gestalkt. Und zwar tust du den Podcast jetzt seit Oktober 2022, nach meinem Wissen, führen. Und der handelt hauptsächlich über, oder was heißt hauptsächlich, der handelt über Magic the Gathering mit einem Schwerpunkt auf Commander. Und du lädst dir immer mal wieder so ein bisschen Gäste zu speziellen Themen ein, die du dort im Podcast behandelst. Ist das richtig so?
Ja, das trifft es sehr gut. Also Commander ist der Hauptfokus. Das ist auch das Format, was ich in Magic eigentlich überwiegend spiele. Und das mit den Gästen hat angefangen hauptsächlich erst so Mitte letzten Jahres, vielleicht ein bisschen früher. Anfangs natürlich musste ich mich selber finden, um überhaupt rauszufinden, wie das Ganze funktioniert mit der Technik, dann die Schedule, wie lange brauche ich, um was zu editieren und so, weil es ist nicht nur auf den Podcast-Plattformen verfügbar, wie Spotify, Apple und so weiter, sondern eben auch auf YouTube als Videoformat, und das ist halt speziell editiert, und deswegen musste ich mich da erstmal finden am Anfang, ja.
Ja, cool. Ich würde gerne nachher mit dir auch noch so ein bisschen Podcast-Talk in dem Sinne machen, wo wir auch ein wenig so ins Detail gehen, weil es ist jetzt tatsächlich nicht so oft. Ich glaube, ich hatte es ein oder zwei Mal jetzt gehabt, dass ich jemand eingeladen hatte, der selber einen Podcast führt. Von dem her finde ich es mal immer ganz cool, so ein bisschen auch von der anderen Seite über die Erfahrungen auch zu sprechen, die man in so einem Podcast halt macht, oder? Ja. Bevor wir da jetzt aber reingehen, würde ich gerne mal so ein bisschen was noch über dich hören. Wie bist du überhaupt so zu Magic gekommen, oder gab es bei dir einen ganz anderen Anfang, vielleicht auch in einem anderen Trading Card Game?
Also Magic, das Jahr, wo ich angefangen habe, sage ich zumindest auch im Podcast immer wieder, war 2018. Tatsächlich kann es sein, dass es schon 2017 so langsam angefangen hat, aber ich habe tatsächlich nie ein eigenes Deck gehabt bis 2018. Also ich habe schon ein paar Mal Sealed gespielt, ein paar Mal Draft gespielt mit einem Kumpel, der übrigens auch schon Gast bei mir im Podcast war, mehrmals, der Tobi. Ich habe mir dann 2018 zum ersten Mal ein Precon bestellt, danach hat es dann angefangen. Ne? Ich habe dann das Deck aufgerüstet, dann ein neues Deck, und ja, irgendwann kam es dann irgendwie zum Podcast. Aber mit Sammelkarten tatsächlich habe ich schon früher Kontakt gehabt, aber nur ganz wenig. Also ich habe in der Schulzeit habe ich ein bisschen, ja, Pokémon-Karten hat jeder irgendwie so ein bisschen gehabt, aber ich habe nicht viele gehabt. Vielleicht so mal ein paar Booster aufgemacht und war halt Fan davon. Ich habe Yu-Gi-Oh! Gespielt anfangs. Also das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Also ich spiele, ich weiß, ich habe die Regeln schon wieder vergessen, das war vor 20 Jahren oder so. Keine Ahnung, ich hatte mir dann irgendwie ein Deck gebaut, mit einem Kumpel immer so ein bisschen gespielt, und dann, ich habe jetzt verloren, jetzt muss ich wieder ein bisschen was dran ändern, damit ich gegen ihn ankommen kann und so. Und ich weiß noch sehr genau, dass ich irgendwann noch bekannt war im Dorf, so dass ich noch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Spiele, und manche Leute dann so, ich will meine Yu-Gi-Oh!-Karten verkaufen. Und kam dann zu mir, hat dann gesagt, ja, ich habe hier noch ein paar Yu-Gi-Oh! Karten, ich will gerne 20 Euro dafür haben, würdest du sie nehmen? Und ich so, ja, schon durch den Jinzo, PSV, First Edition, so, auch. Ja, können wir schon machen. Damals war es wahrscheinlich ungefähr der Wert. Ich weiß es nicht. Und ich wollte tatsächlich, glaube noch während der Schulzeit die Karten wieder verkaufen bei eBay. und habe mir gedacht, naja, wenn ich einen richtig schönen großen Artikel schreibe, ne, was alles drin steht, ne, habe dann mühevoll die Karten übersetzt auf Deutsch, damit ich dann erklären kann, was die Regel ist und wie auch immer. Und diese eBay-Auktion wurde quasi gecancelt von dem Hersteller selber, weil es hieß, ich habe irgendein Recht gebrochen, ich hätte die Karten übersetzt, die hätte ich nicht machen dürfen. Frage mich auch ganz, ganz komisch. Also wirklich verrückt, weißt du, wo du denkst, wer interessiert sich für so blöd eBay-Artikel, ob ich jetzt die Karten da übersetzt habe nach meiner eigenen freien Übersetzung. Egal, die Karten habe ich dann nicht verkauft. Und jetzt vor ein paar Jahren dachte ich so, ja gut, ich habe noch ein paar Yu-Gi-Oh!-Karten, weißt, ich würde lieber gerne die Yu-Gi-Oh!-Karten loskriegen, ein paar neue Magic-Karten dafür mir holen können. Und habe dann diesen Jinzo gesehen, oh, der ist ja über 100 Euro wert. Den verkaufe ich mal. Und ja, also das war so die erste Berührung mit Sammelkartenspielen. Ich hatte noch zwischenzeitlich Hearthstone heißt, oder wie das ausgesprochen wird, habe ich noch gespielt. Mhm. Auch ein interessantes Spiel, das ich erinnere mich noch ganz genau dran, das war noch in der Beta und ich habe währenddessen League of Legends gespielt und ich weiß, dass sehr, sehr viele Streamer, ich habe League of Legends auch übelst gesucht, also da war ich auch relativ gut drin. Und viele der Pro-Gamer haben angefangen während der Queue-Zeiten, weil die Queue-Zeiten, also man muss warten auf ein Spiel und die warten teilweise eine halbe Stunde, 50 Minuten, eine Stunde oder noch länger, haben die während dieser Queue-Zeit eben Hearthstone gespielt. Nicht so, boah, ist ein cooles Spiel, ne? Schaut ganz witzig aus. Und dann habe ich das halt die ganze Zeit gespielt, habe mir Karten freigespielt, denn du konntest auch Geld bezahlen, aber musstest du nicht. Und ich erinnere mich an eine Situation. Tobi, der auch schon öfter Gast war beim Podcast, hat gemeint, hey, ich habe jetzt auch Stone, wir haben gespielt und ich habe das halt schon 2 Monate gespielt oder so und er hat es erst eine Woche gehabt und hat mich in den Boden gestompt. Und ich so, hey, wo hast du die ganzen Karten hier? Ich habe sie gekauft und dann habe ich es nie wieder angefasst, das Spiel. Ja. Und ich dachte so, kein Bock auf so Pay-to-Win-Scheiß.
Es war schon sehr Pay-to-Win-lastig, aber ich habe es auch gespielt. Ich hatte, glaube ich, ein Druiden-Deck oder sowas gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Mechaniken funktioniert haben. War übel schlecht, aber es hat echt Bock gemacht, mit so Druiden zu spielen damals. Ja,
das war so das
lustig.
Erste.
Ja, ja. Lustig, hast du auch League of Legends? Was war dein Lieblingscharakter bei League of Legends?
Oh, also der mich am meisten hochgebracht hat, weil ich hab in Season 3 war meine Peak, ne? Ich habe dann relativ mit hohem Elo gespielt. Ich glaube, das wäre heute schon Challenger oder so in Richtung. Damals gab es nur Diamond One und danach kam Challenger mit 50 Leuten. Also das war dann alles. Und für die, es nicht wissen, es gibt ein Elo-System dahinter. Das heißt quasi, es wird eigentlich in Schach erfunden, das ganze System. Das heißt, du spielst mit einem Startrang von 1200 zum Beispiel und spielst gegen andere Spieler. Die haben dann einen anderen Rang. Und wenn der Rang deutlich höher ist als einer selber und man gewinnt das Spiel, kriegt man deutlich mehr Punkte und der andere verliert deutlich mehr Punkte. Wenn der Rang aber deutlich niedriger ist und du gewinnst das Spiel, kriegst du kaum Punkte, beziehungsweise du verlierst einen Haufen, wenn du halt verlierst. Also es ist halt so ein ausgleichendes Ding, dass du halt vom Skill her direkt zu dem Level kommst, wo du eigentlich hingehörst. Das haben sie irgendwann versteckt. Das heißt dann Matchmaking-Ranking oder Rating. Ich weiß, das ist schon lange her. Das heißt quasi, die haben das versteckt hinter so diesen verschiedenen Silber, Gold, weiß ich nicht genau. Und du hattest dann von 5 bis 1. Und wenn du bei einer 1 warst, steigst du von Gold auf Platin auf und so weiter. Ganz früh hast du nur die Elo gesehen, wusstest, okay, ab dem Punkt bin ich drüber und dann bin ich drunter. Und ich habe gespielt in Season, das nächste war Pre-Season 4, glaube ich, da habe ich dann relativ losgelegt und dann habe ich gegen Leute gespielt, wenn es Leuten ein Begriff ist, Jankos, Alex, ich, Shushai haben wir auch mal gespielt, glaube ich, in einem Team-Ranked haben wir den zerlegt, das war auch ganz witzig, der war Season 1 World Champion, also da haben wir schon, also ich war schon nicht schlecht und mein Lieblings-Champion, womit ich viel gemacht habe, war Malphite Toplane. Da habe ich es dann nochmal Season 8, glaube ich, probiert und habe mich nochmal auf Diamond hochgezockt mit Malphite Toplane. Sehr spannend auch übrigens, weil das, die es nicht wissen, das ist ein nicht so guter Charakter eigentlich für Toplane. Vor allem immer in der Rangliste, wenn du den siehst und du weißt, der ist Toplane, kannst du ihn counterpicken, weil das ein Charakter ist, der relativ einfach zu countern ist. Und ich habe mir angewöhnt, diese Matches zu gewinnen, weil ich quasi rausgefunden habe, wie ich den am besten spiele gegen bestimmte Charaktere. Das bekannteste ist halt so Teemo Toplane, den spielt man dagegen, du kannst nichts machen, weil du willst an die Last jetzt rangehen, damit du deine Gold bekommst. Und Teemo greift dir immer an, sobald du hingehst. Und dann kriegst du keine Last jetzt und irgendwann killt er dich mit Ignite oder irgendwie so. Und ich habe das halt dann gewusst, okay, ich muss warten, bis das Schild aufgeladen ist. Wenn das Schild aufgeladen ist, gehe ich hin, gebe dem Teemo einen Kuh in die Fresse plus einen Potion, die, glaube ich, noch einen Dot gibt und noch Sorcery, ich weiß nicht genau. Ich habe es auf jeden Fall nochmal geschafft, auf Diamond hochzukommen und habe es dann irgendwann komplett sein lassen. Habe noch ein bisschen Teamfight Tactics gespielt und das war's dann für mich.
Lustig. Also Malphite war dein Main sozusagen.
Ja, also Top-Lane war ich stark. Ich habe eigentlich alle Lanes gespielt. Also ich habe, also Haupt war eigentlich immer so Carry-Lanes. Also ich hatte Top-Lane, ja. Mid-Lane, ADC waren so die stärksten Rollen bei mir. Danach kam auf jeden Fall noch irgendwo Support mit rein. Da konnte ich auch noch ganz gut. Ich meine, du hast immer eine andere Aufgabe, die du zu erfüllen hast. Jungle war immer relativ schwierig. Da habe ich in der Regel nur mit sehr cheesy Sachen gewonnen, wie, also damals ging sowas wie Udyr Jungle zum Beispiel, konntest jemanden halt abfarmen im Jungle oder so Geschichten. Das ging dann schon noch, aber Jungle war nie so meins, ehrlich gesagt.
So lustig. Ja, siehst du, das sind immer so Sachen, wenn man über solche Themen redet, man findet immer irgendwie wieder so eine kleine Nische, wo man sich dann wieder trifft und so gemeinsame Hobbys von früher findet. Mhm. Ja. Also ich hab's, weiß gar nicht, wann ich aufgehört habe, ich glaube vor 2-3 Jahren oder sowas. Und ich habe auch mit Season 1 tatsächlich angefangen und mein Main war immer Warwick.
Oh yeah. Sehr, ja, Warwick ist... Der war vor dem Rework auch ein Top-Lane-Champ von mir. Nach dem Rework habe ich nicht mehr gespielt. Also Top-Lane war der auch super gut, wenn man wusste, wie man den spielt. Ja, ziemlich cooler Charakter eigentlich.
Sehr, sehr cooler Charakter, ja, auf jeden Fall. Mhm. Kennst du Lamia Seelot noch? Sagt dir der was?
Lamia Seelot.
Wenn du Alex Itch und so kennst.
Boah, hat er in einem Team gespielt, was ich kenne?
Er hat bei Fnatic gespielt, die ersten zwei Seasons.
Das weiß ich nicht genau. Also da fallen mir alte ein wie Cyanide oder
ja, genau, der Stacke. War mit denen tatsächlich im Spiel, im Team gewesen. Das war der ADC von denen. Und das ist ganz lustig gewesen. Ein Kumpel von mir, der hat während dem Studium sich befreundet mit jemandem und das war eben der Lamia Seelot, oder?
Okay.
Und der hat den ersten Championship gewonnen gehabt und wir waren mal bei ihm zu Gast und damals, also ich glaube, er hat damals in Heidelberg gewohnt, sind wir nach Heidelberg gefahren, jeder hat einen Laptop dabei gehabt und wir haben LAN-Party gemacht und auf einmal kam er halt rein und wir wussten zuerst gar nicht, wer er ist. Und dann hat er so ein bisschen mit uns gespielt gehabt und er hat irgendwie Alistar Midlane gespielt oder sowas. Und hat am Anfang total verkackt, wirklich. Und wir haben so gedacht, so, okay, was ist das für ein Noob? Und dann hat er auf einmal wirklich alle auseinandergenommen mit diesem Alistar. Also der hat eigentlich 1v5 gespielt. Das war unglaublich, dem zuzugucken. Und eben, er hatte dann die erste Weltmeisterschaft eben mit Fnatic gewonnen gehabt und hat sogar im Finale gegen, was war damals das Team? Ich glaube SKT oder sowas. Oder nee, das waren irgendwelche Franzosen. Ein französisches Team. Hat dann Pentakill gegen die gemacht mit Ashe.
War das dieser legendäre Pfeil, der über die ganze Map ging und dann einen gestunt hat?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar, ja. Also das war echt so krass und wir kannten ihn dann alle und haben dann mitgefiebert und also diese Zeit am Anfang war League of Legends der absolute Hammer, ja. Eine gute Zeit gewesen.
Definitiv.
So, jetzt sind wir dezent abgeschweift im ursprünglichen Thema. Okay, also du bist zu Magic in dem Sinne gekommen, nachdem du deine Yu-Gi-Oh!-Sammlung sozusagen veräußert hattest und hast gesagt, okay, du kaufst dir damit wieder ein paar Magic-Karten. War das so der Einstieg oder war davor wieder Magic?
Ja, das kam wegen später, also das war so in den letzten, vor 3 Jahren ungefähr, vielleicht sogar 4. Angefangen habe ich 2018 effektiv mit Magic, also mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Ne? Wir haben auch Commander gespielt, von Anfang an auch schon, beziehungsweise ich habe mir dann Decks geliehen. Und mit dem 2018er Precons, die rausgekommen sind, habe ich mir dieses Saheli-Deck geholt, was Exquisite Inventions war, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war der Commander Brudiklat drin, das ist eben mein Lieblingscommander an sich. Und den habe ich dann sofort, als ich den einmal gespielt habe, wusste ich, okay, der macht mir richtig viel Spaß, der ist ja lustig. Und habe den quasi umgebaut auf den und habe das dann immer weiter über die Jahre abgedatet. Deswegen ist es aktuell auch wahrscheinlich mein stärkstes Deck, zumindest von den Karten, die drin sind. Da ist inzwischen Mana Crypt, die Chrome Mox, glaube ich, drin. Dann Force of Will, Force of Negation, also alles ganze Paket eigentlich. Ich spiele es aber relativ selten tatsächlich, weil ja es ist halt vom Power Level ein bisschen anders. Ist es trotzdem eine Glaskanone, ne? Also das Deck, wenn der Commander mal removed wird in einem schlechten Moment, dann kann es halt eigentlich kaum nicht mehr zurück ins Spiel. Vielleicht ist auch das einer der Gründe, warum ich nicht mehr so häufig gespielt habe in letzter Zeit. Genau, also 2018 war es eigentlich, wo ich wirklich angefangen habe.
Ja. Mhm. Darf ich dich mal kurz was dazu fragen, wenn du mal von Power Level redest, weil ich finde diese Diskussion so wahnsinnig interessant. Also ich muss davor ein bisschen auch ausholen. Ich habe 2000 angefangen oder 1999, glaube ich, Magic zu spielen und habe dann sehr, sehr lange pausiert und habe jetzt erst eigentlich mit Das war noch, ich weiß nicht, ob es Phyrexia All Will Be One, glaube ich, war, wo wir wieder angefangen hatten zu spielen. Und lustigerweise durch so unsere bisschen Pokémon-Kollegen sind wir da alle wieder reingerutscht. Und diese Power-Level-Diskussion für jemand, der, sage ich jetzt mal, neu drin ist, weil ich meine, Commander gab es halt früher de facto einfach nicht, finde ich unglaublich undurchsichtig. Also an was machst du das fest? Gibt es da für dich so Anhaltspunkte?
Ich hatte das in einer Podcast-Folge zu dem Thema Pregame-Diskussion gemacht und das ist im Prinzip, worüber wir jetzt gerade reden eigentlich, ne? Also wie macht man das im Spiel vorher aus, dass man ungefähr gleiches Magic spielt und nicht jemand daherkommt, der jetzt ein total krasses Deck hat und die anderen sagen, ja, ich habe hier mein Stuhl-Typel-Deck und ich weiß nicht, was du da jetzt vorhast, aber ich kann gar nichts machen. Ich finde das mit den Zahlen rumgewerfe auch Quatsch. Also ich weiß, es gibt diese Power-Scale von 1 bis 10. Aber gefühlt ist alles 5 oder schlechter, ist eigentlich schon gar nicht mehr wirklich, wird nie beachtet eigentlich. Also wenn du jemanden fragst, was für ein Powerlevel sein Deck hat, keiner wird dir sagen, ich habe eine 2 oder so. Also eigentlich zählt fast nur ab 6 bis 10 oder 6 bis 9 eigentlich, weil 10 ist ja auch schon wieder das, was die wenigsten spielen an sich. Und deswegen finde ich das auch nicht zielführend. Also ich würde, wenn ich jetzt an den Tisch bin mit Fremden und ich will jetzt nicht eine zu lange Diskussion darüber führen, was für Decks wir spielen wollen. Man könnte ja auch theoretisch das Deck einfach mal sich anschauen und mal durchgehen, ob man sieht, okay, das ich merke schon, ich muss ein stärkeres Deck nehmen oder von wegen, oh, das Deck, was ich gerade nehmen wollte, war jetzt ein bisschen zu stark, also ich nehme lieber ein anderes. Wäre es einfach die Frage zu stellen, wie gewinnt dein Deck für gewöhnlich? Also mit was für einer Strategie? Da kannst du sagen, es hat eine Combo drin oder auch nicht oder Kampfschaden oder was immer. Und die nächste Frage, die ich stellen würde, ist, in welchem Zug gewinnt dein Deck für gewöhnlich, wenn du nicht unterbrochen wirst? Und wenn da was rauskommt, wäre Zug 3 bis 4, dann sag ich, ja, dann sollten wir vielleicht mal die Decks wechseln oder so. Und das Problem ist wirklich schwierig. Also ich habe auch eine Folge dazu gemacht, wann hört Casual Commander auf? Und da habe ich halt ganz viele Faktoren mit reingebracht. Das erste ist zum Beispiel, wie viele Tutoren spielt man? Also wie viele Karten spiele ich, um mir andere Karten raussuchen zu können? Weil das ist essentiell für stärkere Decks, dass sie ihre Combo halt konsistenter raushauen können zum Beispiel. Wie viel Fast-Mana spiele ich? Also wie viel Quellen, die Mana erzeugen, spiele ich, die weniger kosten, als die sie produzieren können. Also zum Beispiel ein Soul Ring ist Fast Mana. In dem Fall. Den spielt jeder. Das ist casual einfach. Das ist quasi das Aushängeschild von Commander. Wir können Soul Ring spielen. Aber es gibt halt eben Mana Crypt, was wir auch schon erwähnt haben zum Beispiel. Ne? Und ein anderer Punkt, der jetzt nicht unbedingt ins Power Level mit reinspielt, aber reinspielen kann, je nachdem, wie stark man als optimiert ist, die Landbase. Spiele ich eine Landbase, die so optimiert ist mit allen Fetches, OG Duels und Shocklands, die ich haben kann, dass immer alles ungetappt kommt und ich bin quasi den anderen Zug voraus, weil die spielen nur Tappländer, weil die müssen ja irgendwie vielleicht auf die Farben kommen zum Beispiel. Und dann natürlich Null-Mana-Interaktion. Spiele ich da viel oder spiele ich viele Karten, die für Null-Mana-Dinge tun können zum Beispiel, weil das ist dann auch relevant, wenn ich jetzt mich austappe, weil ich denke, er hat ja auch keine Mana mehr offen und dann kommt ein Force of Will oder ein Solitude oder irgendeine andere Karte, die irgendwas richtig krasses machen kann. Ja, dann solche Sachen könnte man auch noch mit reinbringen. Also es ist wirklich schwer. Das ist auch ein Ding, wo am meisten Probleme entstehen können, wenn man das vorher mit, vor allem mit fremden Leuten nicht so richtig abstimmt, weil wenn du in der Playgroup bist, die regelmäßig spielt, dann sollte ungefähr schon klar sein nach einigen Abenden, was für ein Spiel man spielen möchte und womit Leute eher Probleme haben, womit nicht. Also.
Ja, fand das super interessant. Ich habe die Episode eben auch gehört und habe dann selber mich nochmal so ein bisschen reingehört und hat so gedacht, so für mich jetzt als Anfänger ist wirklich eigentlich das, was am meisten das Power-Level anhebt, sind wirklich einfach Kombos. Also ich meine, wenn du mit einer einfachen Kombo oder mit zwei Karten oder sowas einfach das Spiel de facto gewinnen kannst, wenn jemand darauf jetzt nicht gerade interagieren kann, dann finde ich das eigentlich dasjenige, was für mich jetzt zumindest persönlich das Power-Level irgendwie am meisten in die Höhe schnallt. So, ne?
Ja, also das da gebe ich dir recht, vor allem wenn es dann noch so weit geht, dass ein Teil der Combo in der Command-Zone liegt. Ne? Also das macht es dann halt, wenn das eine Zwei-Karten-Kombo ist, ich habe zum Beispiel so ein Deck, das kann on the spot gewinnen. Kennst du Kinnan? Der ist ja von Ikoria und der ist auch ein CEDH-Commander theoretisch. Ich habe den nicht als CEDH gebaut, aber auch schon recht stark. Und da gibt's halt einfache Kombo. Zum Beispiel die einfachste Kombo ist ein Basalt-Monolith. Der tappt für 3 Mana, kostet 3 und man kann ihn für 3 enttappen. Und Kinnan sagt immer, wenn du eine Sache tappst, die Mana macht, kannst du noch ein Mana der Farbe oder was halt eben für Mana gemacht worden ist, deinem Pool hinzufügen. Das heißt, du machst im Prinzip unendlich viel farbloses Mana. Oder du hast einen Mana-Dog, der, sagen wir mal, 2 Mana machen kann, sagen wir mal, Grün und Blau, das sind die Farben von Kinnan. Dann hast du noch eine Verzauberung dranhängen, wie Freed of the Real, und kannst dann für ein blaues enttappen. Der Kindern sagt, du machst immer ein extra Mana, das heißt, du hast unendlich viel farbiges Mana, zum Beispiel. Mhm. Solche Geschichten. Das ist ein anderes Level von Power Level. Wenn man jetzt eine Combo hat, die 3, 4, 5 Teile braucht, sagen wir mal 5 Teile, und du kannst auch nicht danach suchen, dann ist es irgendwie so unwahrscheinlich, dass es für mich auch casual ist. Weil wenn du das schaffst, ohne jetzt irgendwie anzufangen, mit ganz vielen Karten zu arbeiten, die Sachen raussuchen dürfen, dann habe ich Respekt davor, zieh meinen Hut und sag, okay, lass uns das nächste Spiel spielen.
Ja, voll, voll, ja. Ja, sehr cool. Ja, wollte ich mal mit dir drüber reden, weil eben, ich hatte mir noch überlegt, soll ich darunter jetzt noch kommentieren? Die Episode ist ja schon ein bisschen her, aber ich empfehle sie jeden anzuhören, und wir machen es sowieso logischerweise so, dass in den Shownotes dein Podcast landet, weil ich habe es vorhin schon zu dir gesagt und ich sag's hier auch nochmal in der Öffentlichkeit, ich genieße diesen Podcast wirklich sehr. Also selbst wenn man jetzt, man muss nicht mal was mit Magic the Gathering, finde ich, meiner Meinung nach am Hut haben und kann einfach nur genießen, dir zuzuhören, weil ich will jetzt nicht zu arg schleimen, ja, also ich habe eine Frau und Kinder zu Hause, ja, nur damit du Bescheid weißt, aber du hast so eine angenehme Stimme und so ein angenehmes Pacing irgendwie von deiner Art zu reden und zu verbalisieren. Ich finde das sehr, sehr angenehm zuzuhören, und deine Gäste sind da meistens auch wirklich auf einem recht hohen Level, also von dem er da wirklich Hut ab. Reinhören, selbst wenn man nicht Magic the Gathering interessiert ist, und dann wird man hoffentlich dadurch angesteckt. Ne?
Vielen lieben Dank für die Worte. Freut mich sehr, wenn es so gefällt.
Ja, nee, das ist sehr cool. Tauchen wir mal ein bisschen tiefer in deinen Podcast rein. Ja, weil irgendwann kam ja wahrscheinlich für dich die Entscheidung, dass du gesagt hast oder irgendwer anders zu dir gesagt hat, du Jakob, mach doch mal einen Podcast. Wie ist denn das passiert?
Also, da muss ich noch ein bisschen weiter zurückgehen tatsächlich, weil diese Idee von dem Podcast kam jetzt schon ein bisschen länger, aber dass ich Content mache in einer gewissen Form und Weise, das habe ich schon länger. Also, und zwar wahrscheinlich, wo viele Projekte angefangen haben mit der Corona-Zeit, hat auch meine Reise begonnen, sage ich mal. Und ich hatte einen Privataccount, der heißt Nosk89, übrigens mein Zocker-Tag auch für League of Legends, Nosk. Also ich eigentlich, seit ich 13, 14 bin oder so, heiße ich Nosk. N0SK, und ursprünglich hieß es No Skill, und das O war eine 0 und das I war eine 1. Also das war so mein erster Zocker-Tag. Sehr cool. Und das war ursprünglich aus Counter-Strike-Zeiten, wo ich noch ein bisschen Skill faken wollte. Ne? Ich habe No Skill, und dann kommt er her und zack, Aimer, Header, und weiter geht's. Ne? Also das so ist das gekommen. Und da habe ich angefangen mit Corona, dann war man nur daheim, Booster-Openings zu hochzuladen. Erstmal nur als Bilder. Ich habe dann quasi dann einen Booster aufgemacht, habe mir die arrangiert hingelegt, habe ein Bild gemacht, hochgeladen. Später dann bin ich dazu gekommen, dass ich eine Software gefunden habe fürs Handy, die heißt InShot. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Mhm. Da kann man einfach Handy-Videobearbeitung machen, und das ist super mächtig, das Tool. Also das für schnelle Videos auf dem Handy ist es also deutlich fixer als auf Adobe Premiere Pro oder was anderes. Und das habe ich dann angefangen, da eben dann die Preise einzublenden, ne, wenn ich die Booster aufmache. Anfangs noch mit Commentary. Später dann dachte ich mir so, na, das nehmen wir lieber mal raus, und ich tue stattdessen einfach nur noch irgendeinen Track hinten dran legen, den ich jetzt überall hinten dran lege, wenn ich Openings mache, so Einzelbooster-Openings. Ja, und das kam dann so, habe ich noch Memes angefangen zu machen, ganz lustige. Die teile ich jetzt inzwischen aktuell, die alten von meinem anderen Account auf Mana-Anzug in Instagram, weil ich irgendwie Bock habe, noch ein bisschen Content zu haben. Und den habe ich ja schon, und vielleicht kennen den Leute halt noch nicht. Und das war so der Anfang. Und da habe ich dann auch angefangen, privaten Projekt zu machen. Das war erstmal nichts mit Podcast. Ich habe eine App geschrieben fürs Handy, für Android, weil ich bin beruflich Softwareentwickler. Und habe dann damals aber noch nicht für Mobile entwickelt, sondern halt noch für eine Desktop-Applikation. Und wollte mir irgendwie, nee, ich hatte mir die Idee gesetzt, zu Weihnachten 2020, was glaube ich, kann ich irgendwie die aus Daten gescraped die Preise rausfinden von Card Market. Weil es gibt ja schon Apps, die das können, aber die holen immer den Average. Oder die berechnen nicht ein, was für eine Qualität eine Karte hat zum Beispiel. Ja. Die berechnen halt sau wenig ein. Also ob sie Foil ist vielleicht noch, das, wenn du Glück hast. Und ich habe dann das rausfinden können, ja, ich kann mir genau den Preis ziehen, wenn ich möchte.
Okay.
Also habe ich mir eine App geschrieben, die quasi alle Preise ziehen kann und die auch dann, wo ich dann die Preishistorie habe. Weil das ist ja auch das Interessante. Es gibt zum Beispiel im amerikanischen Bereich MTG Stocks zum Beispiel. Also mich hat der finanzielle Teil schon immer ein bisschen interessiert von Magic auch. Und da kannst du halt die Preise sehen, aber es sind Dollarpreise. Dollarpreise, wenn jeder mal schaut, da kostet eine Mana Crypt das Doppelte wie hier. Also es ergibt einfach keinen Sinn, die Preise zu vergleichen teilweise. Ne? Und dann habe ich diese App halt geschrieben. Und irgendwann war das Projekt dann relativ fertig. Ich habe dann auch ein bisschen rumprobiert, ne, Karten scannen, konnte ich die Texte erkennen, konnte ich die Karte automatisch reinbringen, Set-Locking, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier einen Stapel von dem einen Set, dann gehe ich nur schnell durch, einscannen. Also das konnte ich auch mit der App machen oder kann ich in eine eigene Datenbank. Und es gibt eine riesengroße Datenbank, die heißt mtgjson.com oder so, glaube ich. Da hat man quasi alle Daten drin, also alle Karten, die es gibt, das sind irgendwie 60.000, es gibt ja dann verschiedene Versionen davon, es gibt verschiedene, die nur online sind, wie in online, am MTG Online oder Arena oder was auch immer. Und dann noch alle Übersetzungen der Karten und dann noch alle Sets der Karten und so, und das ist eine riesengroße Datenbank mit allen möglichen Links und Referenzen zu Scryfall und was weiß ich. Da habe ich mich ein bisschen eingearbeitet und das Projekt war irgendwann dann fertig. Und ich habe auch dann schon lange Command Zone gehört. Das ist ja der größte englischsprachige Podcast zu Commander. Und irgendwann kam dann so die Idee, boah, ich hätte voll Bock, irgendwie auch einen Podcast zu machen. Ne? Schau mal, was es im deutschsprachigen Raum so gibt an Commander-Podcasts halt. Weil also, ich wollte schon bewusst einen Commander-Podcast machen. Und dann habe ich zwei gefunden, die regelmäßig machen. Weil für mich ist dann so, ich schaue mir die an, die regelmäßig machen. Wenn irgendein Podcast irgendwie alle 2 bis 5 Monate einen Podcast hochlädt, ist es für mich jetzt kein... Also dann würde ich sagen, okay, es gibt noch keinen effektiv, weil das ist für mich jetzt sozusagen, ich hab Bock drauf halt, ich will das halt richtig machen. Und der eine war eben Commander Amateur und der andere war eben Commander Kompass. Das waren die beiden, die halt sehr regelmäßig Podcasts gemacht haben zu Commander. Hab mir die angehört und hab ein bisschen recherchiert und geschaut. Dachte mir so, boah, ey, Tobi, der Kumpel, wir müssten mal einen Podcast machen. Ich hätte voll Bock, da zu sprechen und ich hätte teilweise noch andere Ansichten reinzubringen in die ganze Geschichte. Und es wäre bestimmt auch ganz cool und würde Spaß machen. Und das war im April 22, ne, genau. Und da habe ich mir schon Ideen gemacht, habe schon so Skizze gemacht mit dem Symbol, ne, die Hand, die so einen Strudel hat, ein Krater auf Behemoth, der in ein blaues Mana-Symbol reingezogen wird. Also ich habe mir schon ein paar Ideen gemacht, das Logo. Dann den Namen hatten wir zusammen dann relativ schnell gefunden. Also Mana-Entzug war einfach Mana-Drain, eine Karte, die wir beide halt sehr gerne mögen. Und dann kam halt so ein bisschen das RL hinzu, weil ich habe nämlich noch eine Band, mit der ich Musik mache. Und es stand eine Hochzeit an, im September 22. Und wir mussten auch noch, es waren neue Bandmitglieder dabei, wir mussten 40 Lieder einstudieren. Das ist eine Menge. Für einen Hobbymusiker, sagen wir es mal, eine Menge für einen Hobbymusiker. Ich spiele Akkordeon und ich singe in der Band und dann musste ich halt manche Lieder umüben, weil ich so vorher vielleicht mal mit Gitarre gespielt habe oder wie auch immer. Und da hat das ganze Projekt, dann ist er eingeschlafen und dann war das im September dann rum und ich dachte so, okay, jetzt mache ich los. Ne? Ich habe dann in Fiverr, habe ich mir ein Logo beauftragen lassen, habe dann meine Ideen schon gebracht, die Karten, die es dazu gibt und dann kam das raus, was man jetzt kennt. Und dann habe ich noch den Jingle beauftragen lassen, weil ich fand das so wichtig. Ich finde Jingle, wenn ich das höre, dann weiß ich, oh, jetzt höre ich den Podcast ja. Und ich habe richtig Bock drauf halt, ne? Und das war mir auch wichtig und ich wollte irgendwas Funkiges haben und habe ich auch ein bisschen gesucht und habe das dann eben gefunden. Lustigerweise bei dem Logo habe ich länger suchen müssen, weil ich erstmal bei Podcast-Logo-Hersteller gesucht habe und die machen alle nur so ein Gesicht oder so ein comichaftes Gesicht, aber halt nicht so, ja, weiß ich nicht genau. Ich habe da eine Frau gefunden, deren Stil mir gefallen hat und die meinte, die kann das nicht machen. Ich so, ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich beim Gaming-Bereich geschaut und da gab es dann Leute, die echt cool waren und die auch coole Sachen machen. Genau, und dann stand das alles und ich hatte noch ein anderes Mikrofon gehabt. Das hatte ich noch von, das ist von Musikzwecken einfach, ne, wenn ich dann Gesang einsinge und so. Und habe dann einfach losgelegt. Ich habe dann gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und das erste war die 10 besten Karten zu Infinity. Das war ein Set, was da rauskam, gerade zu dem Zeitpunkt. Und Adobe Premiere Pro, also diese Adobe-Programme habe ich alle, weil ich sie mir als Student gekauft habe. Also das war die letzte Variante, glaube ich, die man sich noch kaufen konnte als Standalone. Inzwischen ist es alles so Cloud- und Subscription-Model. Und das kannte ich mich ein bisschen aus und habe dann angefangen und ja, in viele Sachen reingelaufen einfach, ne, beim Editieren, weil das die meiste Zeit, die ich brauche, ist eigentlich am Editieren. Also danach kommt dann eigentlich die Recherche für die Podcast-Folgen, also dass ich halt dann was zusammenschreibe und keinen Quatsch oder Müll erzähle. Und die wenigste Zeit, die ich brauche, ist eigentlich für die Aufnahme selbst. Also in der Regel. würde ich sagen. Und ja, dann habe ich dann da halt recherchiert, losgelegt, die Karten raus, dachte mir, ja, ich bin ganz schlau, ich mache einen Effekt bei Premiere Pro rein, dass die Karte abrundet, ne, dass ich, weil mir, was mich übelst nervt, ist, wenn die Karten so eckig sind, weil die kriegst du, wenn du Scryfall nimmst und dann rauskopierst, hast du die eckig. Das geht mir völlig auf den Zeiger. Ich krieg dann jedes Mal, warum hat man die nicht abgerundet? Das ist auch so ein Thema, was Josh LeQuay in und Jimmy Wong vom Command Zone Podcast in der Folge gesagt haben, wie wird man Content Creator oder so, oder beziehungsweise Sachen im Bereich von Magic auch. Diese Sachen sollte man machen. Also das wirkt schon mal gleich deutlich professioneller, wenn die Ränder einfach abgerundet sind und halt schöner ausschauen. Und mit dem Effekt, den ich in Premiere Pro hatte, habe ich mich völlig verrannt, weil das Video dann zu rendern, nachdem es gerendert war sozusagen, hat es gewackelt voll. Und ich so, warum wackelt der Scheiß? Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich musste die vielleicht vorher in Photoshop die Ränder rausmachen und dann erst reintun. Dann brauche ich keinen Effekt und dann läuft alles besser, zum Beispiel. Oder auch ein Thema war bei der ersten Folge, was richtig zum Kotzen war. Weil ich hatte ja meinen Zeitplan, ich wollte an den Freitag rausbringen und ich habe es dann Mittwoch oder Dienstag gerendert und hat ewig gedauert, 10 Stunden. 10 Stunden für das Kackvideo zum Rendern. Ich so, warum dauert das so lange? Ich habe doch eine gute Grafikkarte und so. Bis ich rausgefunden habe, man muss die Grafikkarte halt händisch einstellen. Und das geht nicht einfach so, du gehst in die Premiere Pro, sagst, okay, ich nehme jetzt hier die Grafikkarte, sondern du gehst in die Config-Datei in den Program-Files von Adobe Premiere Pro und sagst hier, die Grafikkarte quasi namentlich eingetragen, Nvidia, GeForce, blablub. Und dann kannst du es auswählen in Adobe Premiere Pro. Also das musst du auch erstmal wissen, ja. Hm. Danach hat es 1 Stunde gedauert. Also es ging dann deutlich schneller oder weniger als 1 Stunde. Ja, und so habe ich dann angefangen, mich von Folge zu verbessern. Ich habe dann gemerkt, okay, das Equipment nervt mich ein bisschen. Ich hatte zu viel Hall drauf gehabt. Das war so ein bisschen, was mich total genervt hat, wenn ich es mir selber angehört habe. Dachte mir so, oh, irgendwie, das hört sich nicht gut an. Obwohl es klar war an sich, also eine klare Stimme, aber es hat sich irgendwie nicht gut angehört für mich. Zumal ich auch noch andere Podcasts gehört habe, auch unter anderem den Lanz und Brecht Podcast angehört oder andere, die halt sehr professionell sind und du hörst halt absolut nichts außenrum. Das hört sich halt einfach besser an, finde ich. Ich weiß nicht. Und das kannst du teilweise mit technischem Equipment machen. Am besten geht es natürlich, wenn die Wände irgendwie abgedämmt sind, aber das kann ich hier nicht machen, weil das auch mein Arbeitszimmer ist und ich teile mir das auch mit meiner Partnerin. Also es ist halt einfach, würde nicht gehen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, ich will ein besseres Mikrofon. Bin auf dieses Shure SM7B gekommen. Dachte mir, dass das auch so der, sag ich mal, das Podcaster-Mikrofon nach dem Motto. Und habe bei eBay Kleinanzeigen einfach geschaut, ob ich irgendwo gebraucht ein günstiges bekomme. Das hat dann 270 € gekostet, glaube ich, was, denke ich mal, ein relativ guter Preis ist. So Mikrofone werden auch nicht schlecht in der Regel. Also das kann man dann auch theoretisch, wenn man doch aufhört, ne, okay, ich verkaufe es dann halt doch wieder. Dann habe ich das gemacht, diesen Ständer habe ich mir gleich dazu gekauft, den man jetzt sehen kann im Video. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe ein Focusrite, das ich vorher schon hatte fürs Musizieren. Das Signal ist irgendwie zu leise. Ich muss immer voll den Gain aufdrehen. Irgendwie ist das blöd. Ich habe mir noch einen Vorverstärker gekauft, einen Cloudlifter, den ich dann packen kann, auch gebraucht wieder, also alles irgendwie gebraucht gekauft. Und habe das Audio verbessert mit der Zeit, das Video natürlich auch mit Animationen. Teilweise mich ein bisschen orientiert an größeren Content-Creatern aus amerikanischen Produktionen, was die so machen. Und ja, und habe dann nach und nach halt das verbessert. Und sobald ich dann sicher genug war, dass ich dann auch vielleicht Kollaborationen machen kann mit anderen Leuten, habe ich dann zum ersten Mal Tobi gefragt, ob er dabei sein möchte bei so einem Top 10 Karten aus dem Set oder Top 5 Commander oder so. Und inzwischen wird es immer mehr. Also ich habe jetzt aus den letzten 10 Folgen sind bestimmt die Hälfte oder mehr immer Gäste dabei. Aber ich finde es halt cool, weil es gibt so viele tolle Persönlichkeiten im deutschsprachigen Magic-Raum, die coole Sachen machen. Und viele schreiben auch mich mal an und sagen, hey, wollen wir irgendwas machen? Und ich so, ja klar, wenn ein Thema da ist, dann komm auf mich zu, mach mal. Und dann plane ich das ein und inzwischen geht mein Plan irgendwie bis Ende April oder so. Also
krass.
Also vor allem, weil ja auch teilweise die Schedule vorgegeben wird für mich durch Wizards selber. Ne? Also der kommt ein Set raus und ich mache in der Regel die besten 10 Karten, die besten 5 Commander. Dann ist es schon mal einen Monat zur Hälfte weg. Und in dem Tempo, wo Sets rauskommen, habe ich halt noch meistens so 2 weitere Folgen, die ich noch andere Themen machen kann. Und ich habe Ideen, aber das staut sich jetzt. Inzwischen verschiebt sich immer weiter nach hinten. Also das ist halt einfach so. Aber das ist ungefähr der Werdegang. Und ich finde es echt mega. Also auch die Community so generell im Content-Creator-Bereich ist sehr, sehr offen, sehr nett. Man hilft sich und man unterstützt sich. Man teilt mal auch mal Sachen von anderen Leuten. Ich versuche es zumindest auch häufiger zu machen. Gefällt mir einfach super gut. Also.
Ja, also ich muss auch sagen, was ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe schon immer das Gefühl, jeder, der so was macht, ob das jetzt Videos sind oder eben Podcasts und so weiter und so fort, alle sind so sehr perfektionistisch, ne? Also jeder strebt immer noch mal so nach mehr Qualität, eben nach, wie du sagst, irgendwelchen Effekten, ein bisschen, dass das Ganze runder wirkt und so weiter. Ich finde das bei dir schon krass, dass du schon so irgendwie dein Logo hattest. Du hast den Jingle schon, mit dem du ja, glaube ich, recht zufrieden bist. So, weil, wie gesagt, der brennt sich so voll ein. Bei mir sind es immer noch so Dinge, an denen ich immer noch am Arbeiten bin. So in meinem Mental State, dass ich immer noch denke, ich brauche mal einen gescheiten Jingle. Ich habe mir den eben selber auch aufgesprochen, so dieses Intro damals und so. Wo ist cool und so weiter, ist alles easy. Aber habt ihr immer noch das Gefühl, man muss was Neues machen? Gibt es bei dir noch so eine Baustelle aktuell, wo du sagst, das würdest du gerne so in den nächsten Monaten irgendwie mal richten?
Oh ja, also es gibt ein Thema, was ich jetzt häufiger mache, ist, dass ich bei Videos, ich zeige mein Gesicht, also quasi, wie man mich jetzt hier auch sehen kann, wenn man zuschaut, seit Folge 40 oder so, ich weiß gar nicht genau. Also es ist nicht von Anfang an, also es ist über fast ein halbes Jahr auf jeden Fall ins Land gegangen, bis ich angefangen habe, mich selber auch zu zeigen in den Podcast-Videos. Ich habe schon mal einzelne Videos probiert, soweit. Und was mich so ein bisschen stört, ist, wenn ich dann die Ansicht verringere und dann eine Karte einblende auf der anderen Seite zum Beispiel. Oder wenn ich eine Karte einfliegen lasse und ich bin weg und habe einen Hintergrund. Der Hintergrund ist das Logo von meinem Hintergrund. Also quasi, man sieht so ein bisschen das Logo im Hintergrund. Ich hätte da super gerne einen animierten Hintergrund. Also irgendwas, also ich habe schon das bei Command Zone, finde ich halt mega geil. Und ich würde auch gerne sowas haben, weil mich irgendwie nicht das Logo überdrüssig bin, sondern der Hintergrund, der immer gleich ausschaut, wo einfach nichts passiert. Ich zoome halt ein bisschen raus oder nicht zoom ein bisschen rein und nach unten, tue es nach unten schieben oder so. Mit einem gaußschen Filter, dass es ein bisschen weich gezeichnet ist und so weiter. Ich hätte halt unheimlich gern irgendwie einen Hintergrund, der, weiß ich nicht, so eine Stadt hat, die in Flammen steht oder so und vorne so knisterndes Feuer oder irgendwas Geiles halt. Und davon vielleicht 2-3 Stück. Und dann kann ich dann da immer so ein bisschen quasi hin und her wechseln. Ich brauche dann eigentlich gar nichts mehr machen, außer noch einen gaußschen Filter draufzulegen, dass es ein bisschen verschwommen ist. Und das wäre halt cool. Ich weiß, es gibt da auch ein paar Leute, die das machen. Unter anderem jemand, der das auch für die Command Zone, glaube ich, schon gemacht hat. Aber ich würde es halt gerne haben, dass nur ich das haben kann. Und das ist so ein bisschen, es gibt schon so Sachen, die man free haben kann, aber ich will halt was Eigenes haben, was meins ist und das nur ich drin haben kann und nicht dann irgendjemand anders sagt, ja, das habe ich jetzt hier mal kopiert oder so. Das fände ich nämlich blöd. Das war mir beim Jingle halt auch wichtig. Es gibt ja auch Free Music und so bei bestimmten Sachen, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal irgendwo gesehen, dass ich irgendwie ein Intro-Jingle von einem sehr, sehr großen YouTube-Kanal bei einem sehr, sehr kleinen drin gesehen habe, so, hä, das ist doch Finanzfluss. Zum Beispiel. So,
hey. Da muss ich auch mal kurz einfügen, weil ich fand's voll lustig. Du hast ja auch neulich mit dem Patrick, mit dem MTG mit Patrick, oder ich weiß nicht mehr, sorry, ich glaube, du hast den Namen auch kurz verwechselt gehabt in der Episode, weil es ist so ein bisschen, weiß nicht, wie die Stellung ist, MTG mit Patrick, glaube ich. Und der hat auch so voll den eindrücklichen Jingle. Und mein Sohn, der steht so voll auf Paw Patrol und auf den Lightning McQueen, weißt du, von Cars, das Auto. Es gibt halt auf YouTube so Videos, wo sie so mit einfach mit den Autos rumfahren und dann lassen sie die irgendwie in den Pool reinfallen oder was. Also wirklich nichts Besonderes. Okay. Der guckt es mega gerne und immer während diesen Episoden läuft der Jingle von Patrick. Ich muss so lachen.
Echt?
Ja, ich muss so lachen. Wenn ich den hören muss, denke ich immer so, okay, hier geht die neue Episode los oder sowas und dann gucke ich nach vorne und kommt wieder das nächste Lightning McQueen Video. Ich muss so lachen. Hey. Also es hat mich auch total aus den Socken gehauen, wo auf einmal dann das andere Video kam.
Also das ist dann so wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich sage, ich will einen eigenen Jingle haben. Ja. Weil das soll dann mein Jingle sein, der ist nur meiner und ich habe den auch bezahlt und auch alle, wie heißt das, Copyright-Rechte, ich habe alle Rechte dran und so. Das war mir dann schon wichtig, weil es gibt nichts Seltsameres, wie du jetzt gerade auch schon erzählt hast, eindrücklich, wenn du auf einmal hältst, hä, das ist jetzt MTG mit Patrick? Nee, warte, Moment, was machst du da? Seit wann interessierst du dich für Finanzen von Magic?
Wann guckt mein 3-jähriger Sohn MTG mit Patrick an?
Okay, das ist cool, ne? Das gefällt mir.
Mega, ja, lustige.
Das war mir halt einfach besonders wichtig, weil ich halt auch ein paar andere coole Podcasts höre und andere, und die haben halt so man groovt so, ne? Weißt du, wenn du dann durch die Gegend läufst und hörst den Podcast an, die nächste Folge geht los, dann so, und dann freut man sich halt, und das ist halt, ja, war mir einfach wichtig, weil ich mache ja auch Musik, also für mich ist es halt noch vielleicht noch eine andere Verbindung als für andere Leute, weil es mir einfach catcht einfach. Also es ist halt, ich weiß sofort, es geht darum, und das war mir halt dann auch wichtig, dass es halt mein eigenes ist, genau. Ja, aber ansonsten habe ich da jetzt nichts mehr geändert. Also es bleibt auch gleich. Ich finde auch, bin auch relativ zufrieden mit dem Intro, das ist so ein kleines Video, was dann so eine Welle kommt und dann das Symbol verschlingt und dann geht die Folge los. Mhm. Das wird alles bleiben, so wie es aktuell ausschaut. Und wie gesagt, ich hätte gerne einen Hintergrund, der animiert ist einfach, ne? Weil das finde ich noch richtig cool, aber ich will auch wieder, dass es mein eigener ist und nicht, dass ich dann irgendwas habe, was dann jeder andere dann aufnehmen kann. Weiß nicht, ob das jetzt komisch anhört, aber ich.
Nee, überhaupt halt nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind da sehr so perfektionistisch, und klar, der eine, der schafft den Sprung vielleicht schneller, oder der andere, der hat schon ein gewisses Budget und kann sich das alles von Anfang an irgendwie ermöglichen oder so, aber ich glaube, da strebt doch jeder danach, dass er so eine gewisse Eigenständigkeit und so ein gewisses, ja, das ist auch eine Art von Branding dann nachher schlussendlich halt einfach hat, oder?
Mhm. Ja, genau. Also das ist auch so ein anderer Punkt, den wahrscheinlich viele Leute nicht sehen. Ein großer Teil der Arbeit geht ja nicht nur rein in das, die Recherche, dann das Aufnehmen und dann noch das Editieren. Dann geht ja noch die Arbeit noch weiter. Also ich muss ja dann noch den Thumbnail für YouTube erstellen, wo ich mir in letzter Zeit vor allem ein bisschen mehr Mühe gegeben habe als so im ersten Jahr an sich, weil ich halt gemerkt habe, okay, Thumbnails sind schon wichtig. Ich sollte schauen, dass ich irgendwie schmackhaft macht den Leuten. Mhm. Obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich den Leuten nicht unbedingt taugt, weil Podcast-Formate, finde ich, gehen nicht so gut auf YouTube tatsächlich. Mhm. Vor allem, wenn es jetzt unbekanntere sind. Und da geht noch ein Haufen Zeit und noch rein in Social-Media-Zeug. Weil ich habe ja nicht nur YouTube, ich habe ja noch Facebook, ich habe noch Instagram, ich habe noch Threads, ich habe noch X, ich habe noch Blue Sky. Ich habe einen WhatsApp-Kanal, ich habe einen Discord. Es gibt ein paar Sachen, wo ich das dann noch unter anderem noch teile. Auf Signal teile ich es dann auch noch im Status, auf WhatsApp im Status. Also es gibt schon einige Sachen, und man kann halt nicht überall schedulen. Das geht halt hauptsächlich nur bei Instagram, Facebook und Twitter. Und halt YouTube natürlich, ne? Klar. Aber da gibt's auch so Sachen, ne? Wenn man das Video teilt zur gleichen Zeit, wie jetzt beispielsweise auf YouTube, auf Twitter oder auf Facebook oder wo auch immer, und hat einen Link drin, dann hast du halt so einen ekelhaften Link und kein Vorschaubild und gar nichts, weil du das halt zum Zeitpunkt, wo du es halt eben erstellst, noch nicht online hat. Irgendwann habe ich dann angefangen, okay, weißt du was, ich tue jetzt einfach das Bild hochladen und den Link unten reinpacken, und dann habe ich auf jeden Fall immer das Thumbnail als Bild dabei, weil sonst siehst du halt irgendwo Rotz einfach halt. Ne? So Sachen lernt man dann mit der Zeit, oder ja, ich teile es dann noch auf Instagram in Stories und dann noch mit meinem NOSC-Account dann nochmal zusätzlich, vielleicht sehen es dann noch ein paar andere Accounts und so. Das ist dann auch noch ein Punkt, und da geht auch noch mal ein bisschen Zeit drauf. Also das, ja, es ist auf jeden Fall viel Arbeit, es macht viel Spaß, aber man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Das Schöne dabei ist, dass ich inzwischen relativ gut abschätzen kann, wie lange ich für eine Folge brauche zum Editieren. Mhm. Also das hat mir am Anfang, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, dazu so, ja, ich weiß es nicht genau, vielleicht jetzt ist es noch bis 10 oder bis 11 oder bis 9, ich weiß es nicht. Und heute kann ich sagen, okay, das klappt. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Gast gehabt, da hatten wir geplant, sonntags aufzunehmen. Und da hat er mir samstags geschrieben, dass er es nicht schafft und ob wir es auf Montag schieben können. Ich so, ja, können wir, aber dann kommt die Folge erst Ende März. Weil ich schaffe das nicht, weil wenn ich es am Montag aufnehme, dann brauche ich noch die Dateien. Ich brauche ja noch das Video-File, Audio-File, ich muss noch editieren und so. Dann kann ich Dienstag erst anfangen und ich habe Mittwoch Bandprobe. Das heißt, ich habe dann effektiv den Dienstag noch ein bisschen, weil ich ja noch abends streame, habe ich noch weniger Zeit. Dann bleibt nur noch der Donnerstag und ich habe keine Lust, bis 12 Uhr nachts da zu sitzen und das Video zu editieren. Das habe ich schon gemacht. Das ist nur eine Ausnahme, das kann ich dauerhaft nicht so durchführen. Und dann mache ich es lieber später und habe dann ein anderes Thema gemacht. Das Thema war jetzt von letzten Freitag, wo es darum ging, Alternativen im Budgetbereich für Commander. Also es gibt teure Karten, gibt es günstigere Karten. Das habe ich mir dann mehr oder weniger noch aus dem Hut gezaubert, weil ich hatte die Idee schon gehabt und so nur Gedanken drüber gehabt, das Thema, den den Titel gehabt, nicht mehr eigentlich. Und habe dann angefangen, okay, Samstag noch hingesetzt, muss noch ein bisschen recherchieren, schauen, was ich da finden kann. Sonntag noch recherchiert, Sonntag aufgenommen. Das geht schon. Ich muss tatsächlich sagen, das Thema begeistert mich nicht so unheimlich. Aber die Statistiken sagen mir, ich müsste häufiger solche Videos machen, weil das ist aktuell das erfolgreichste von den letzten 10 Videos, die ich gemacht habe.
Yay. Ich finde es wirklich ein super interessantes Video, vor allen Dingen, also ich glaube, nachdem du die Episode rausgebracht hattest, ich hatte dir, glaube ich, auch geschrieben, dass ich bei der Command Zone, glaube ich, auch lustigerweise irgendwie, weiß nicht, was es war, ob mich ein Algorithmus geritten hat oder so, aber irgendwie 2-3 Tage davor eine sehr, sehr ähnliche Episode angehört habe, wo die irgendwie vor 2 Jahren oder so mal aufgenommen hatten, auch zu dem Thema. Und die hatten es eben auch von dem Blitzableitung heißt, glaube ich, auf Deutsch, oder?
Ja, abweichender Schlag oder so, ich müsste nochmal nachschauen.
Oder das, also genau. Dieses,
oder Fierce Guardianship oder Deflecting Sword, ich weiß es gerade auf Deutsch.
Genau, wo Deflecting Sword in dem Sinne ersetzen kann, oder? Und ich habe mir die, nach deiner Episode habe ich sie mir, glaube ich, auch gerade 2-mal bestellt, weil ich halt wirklich viele Decks habe, wo halt auch zum Beispiel, ich spiele auch gerne ein Ur-Dragon-Deck oder sowas. Da bringt ja die Karte ja Deflecting Sword de facto eigentlich gar nichts, weil du spielst den Ur-Dragon in den wenigsten Fällen eigentlich aus. Von dem her ist es dann nachher ein teurer Spell. Und dann sind das nicht nur gute Alternativen, sondern einfach gute Karten, wo man ins Deck reinpacken kann. Das ist nicht mal mehr so eine Alternative für viele, gell?
Genau, also das ist halt wirklich ein Punkt. Tatsächlich muss ich sagen, diese eine Folge von Command Zone ist so ein bisschen der Ideengeber, nicht ganz, aber ich habe dann auch da reingeschaut für die Recherchen halt, ne, was die so für Karten dann hatten. Ich habe dann bloß gemerkt, dass sie teilweise einfach über Karten gesprochen haben, die einfach viel zu teuer sind, die man nicht braucht und wie auch immer. Da ging es um Mana Crypt, die hatten auch gar keine Alternative für Mana Crypt. Es gibt keine Alternative, die wir spielen, vielleicht Sol Ring oder so. Ja. Und dann habe ich mir selber quasi bei Scryfall Karten sortiert, also alle, die legal sind in Commander und preislich absteigend angeschaut und dann die angeschaut, die man auch kennt und vor allem auch die, die auch teuer sind einfach, ne? Also wirklich mal geguckt. Das ging ja dann bis zu Reserved-Diskarten wie Survival of the Fittest, die halt so 140, 150 Euro kostet, die ist halt super stark. Du kannst die nicht 1:1 ersetzen, aber es gibt Alternativen, wenn du darauf zugreifen möchtest. Es gibt Sachen, die halt nicht ganz so gut sind, aber die trotzdem sehr stark sind. Und das war so ein bisschen die Idee. Und ich hatte die Idee schon länger gehabt tatsächlich. Und ich muss ehrlich zugeben, dass mich das Thema nicht so unheimlich begeistert. Ich weiß auch nicht. Also es ist halt, jetzt gerade so merke ich dann, ja, das Thema interessiert die Leute. Es interessiert mich aber nicht so unheimlich sehr. Vor allem, ich habe schon öfter mal Themen gemacht in dem Bereich. Ich habe zum Beispiel schon ein Thema besprochen, Budget Removal Zauber zum Beispiel. Da gibt es ein paar echt coole, die halt nur ein Apfel und ein Ei kosten und stattdessen kann man sich dann halt richtig teure sparen. Oder ich habe schon mal, bin auf 3 Mana Rocks eingegangen, die jetzt teilweise auch nicht so teuer sind, aber die trotzdem sehr spielbar sind, weil die halt bestimmte einzigartige Effekte haben, die halt andere Mana-Steine nicht haben, weil sie einfach normaler machen und man spielt sie deswegen, wenn man schnell sein möchte und so 2-1 draußen haben möchte und dann macht das aber nichts mehr als Mana. Mhm. Das beste Beispiel für mich sind die Doctor Who Artefaktsteine, die 3 Mana kosten, die dann irgendwie Mana machen können, dann können sie noch irgendwie surveillen oder scryen, also quasi oberste Karte anschauen, anscheinend,
ob sie blockbar machen und so.
Oder, genau. Mhm. Und dann kann dieses eine noch golden für 3 Mana, einfach ja, so genau. Ein Mana-Stein, der das machen kann, oder ein andere macht unblockbar zum Beispiel. Und die habe ich jetzt zum Beispiel in einem neuen Deck drin, Magar. Das ist so ein Infinity Commander. Das war lustigerweise ein, den ich in der ersten Folge vorgestellt habe. Und der einfach möchte, dass die Kreaturen auch connecten können. Dafür ist es unblockbar halt super gut. Deswegen habe ich den drin zum Beispiel. Und ich werde wahrscheinlich wieder mal solche Themen behandeln, aber es ist halt so, ja, das, man kommt wahrscheinlich mit der Zeit irgendwie drauf, dass es gute Alternativen gibt und man müsste vielleicht mehr drüber nachdenken aus Anfängerperspektive, die jetzt gerade reinkommen. Ich bin ja schon lange drin, ich habe die Karten schon, die ich auch als teure Karten genannt habe, teilweise für viel günstiger gekauft, als sie, weil sie damals eben rausgekommen sind. Ja, ich muss mal schauen. Also ich werde auf jeden Fall nochmal so Themen bringen in dem Bereich, also Budget-Alternativen zu bestimmten Sachen, vielleicht sogar Budget-Ramp, der sehr stark ist, den man vielleicht mal in Betracht ziehen könnte. Aber ich wüsste nicht genau, ob ich das jetzt jedes Mal machen würde, weil es ist so ein Thema für ab und zu mal für mich. Ich weiß nicht.
Ich verstehe, es ist halt einfach wahnsinnig viel und ich glaube, das ist das, wieso es die Leute so schätzen. Also ich meine, du hast selber geredet mit Scryfall und so weiter und da muss man sich ja auch ein bisschen auskennen. Also ich meine, sich eine Liste von oben bis unten durchzuschauen und wie gesagt, es sind jetzt ja viele gerade durch Herr der Ringe und Konsorten reingekommen, logischerweise in das Ganze auch Commander oder halt insgesamt Magic the Gathering Hobby, die diesen Research gar nicht betreiben wollen, oder? Und da hast du halt eine riesen Vorarbeit geleistet, wenn du zu einer Karte 3-4 Alternativen halt nennen kannst, oder? Und so war es für mich auch. Also die meisten Karten, die du angesprochen hast, die kannte ich jetzt halt de facto einfach noch nicht, ne?
Okay, gut zu wissen.
Ja.
Schon mal schön, ja.
Also, und eben, ich bin zwar, wenn man so will, lange dabei, aber mir fehlt halt eine Lücke irgendwie von 15 Jahren oder sowas und die kann man nicht einfach mal so füllen, ne?
Das ist halt schon. Ja, wobei, mir geht's dann ähnlich teilweise. Und es gibt ja auch Karten, die ich nicht kenne. Also ganz viele Karten, die ich nicht kenne. Ich spiele ja seit 2018 und es gibt ja vorher auch schon irgendwie 15.000 Karten oder so. Aber ja, man lernt halt manche Karten auch kennen durch viel Spielen. Also wenn du viel Commander spielst, dann siehst du einfach viele Karten und irgendwann weißt du, okay, das macht die Karte, die kenne ich auch schon. Aber es gibt halt immer wieder mal so die Möglichkeit, Karten zu entdecken, die man noch nie gesehen hat. Und das ist halt, also vor allem, das macht mir der Deckbau auch sehr viel Spaß, weil ich dann irgendwann anfange, ja, irgendwie tiefer in den Kaninchenbau reinzugehen, der sich eben Scryfall nennt. Das ist so eine Seite, wo man mit sehr, sehr kompetenten oder sehr starken Filtern alles durchsuchen kann in Scryfall nach den kleinsten Details. Du kannst sogar Karten durchsuchen nach einem Artwork. Wenn du nach Art Doppelpunkt Hat suchst, also für Hut, siehst du alle Karten, die auf dem Artwork
einen Hut hatten. Ernsthaft? Okay.
Ja, kein Witz. Also das ist richtig krass. Also selbst Angestellte von Wizards of the Coast nutzen Scryfall teilweise über die eigenen Sachen, die sie selber haben an Sachen, an Datenbanken oder so, weil es einfach so schnell ist halt. Du kannst, wenn du so ein bisschen die Sachen raus hast, ich nutze es ja, ich kann eins empfehlen. Wenn man drin besser werden möchte, ne, in diesen ganzen Scryfall-Geschichten, gibt es eine Seite, die heißt enchantworldle.com, glaube ich. Und das ist so ein bisschen wie Wordle oder Wörtle. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das tut man im Prinzip dann nach Karten suchen. Also du gibst einen Kartennamen ein, kriegst dann alle möglichen Merkmale, was die Karte hat und ob du dran bist oder nicht. Zum Beispiel Mana-Wert ist höher als die Karte, die du eingegeben hast. Dann die Farben, die du eingegeben hast, sind gar nicht drin oder nur teilweise drin. Mhm. Dann der Kartentyp stimmt überein oder eben nicht. Der Subkartentyp stimmt überein oder nicht. Dann das Jahr, wann es rausgekommen ist, ist über dem Jahr oder unter dem Jahr oder in dem Jahr. Und dann musst du langsam so rausfinden, wie diese ganzen Keywords sind, um in Scryfall die Karte rauszukriegen. Weil du kannst die Karte nicht aus dem Kopf wissen. Das kann keiner. Also ich würde gerne die Person wissen, die jede Karte erraten kann, bei 26.000 individuellen Karten, glaube ich jetzt nicht. Und da lernt man sau viel darüber, wie man den Filter anwenden kann. Also zum Beispiel auch lernt man über, also wenn ich eine bestimmte Karte suche, kann ich, okay, ich weiß das Set, ich weiß die Mana-Value, also wie viel Mana-Wert das hatte, 4 zum Beispiel, und ich weiß, es war eine weiße Karte. Ich weiß aber zum Freck nicht mehr, wie sie heißt. Mhm. Set, Doppelpunkt, das Kürzel eben, das sind meist, sind in der Regel immer drei Buchstaben oder auch Zahlen mit drin. Dann eben Mana Value MV Doppelpunkt 4 und dann ich weiß, es ist Color Weiß, Color Doppelpunkt Weiß. Wenn ich weiß, was für eine Seltenheitsstufe hat, kann ich noch sagen Rarity Doppelpunkt Rare, also Punkt R oder so. Und dann siehst du halt drei Karten, weil drei Rares, die weiß waren, mit dem Kartentipp drin waren. Und dann weißt du, ach, die war das genau.
Okay.
Und das ist halt sehr hilfreich, wenn man auch Karten recherchieren möchte. Was ich für einen Podcast halt immer mache, mein Anspruch ist es eigentlich, alles auf Deutsch zu machen. Also ich versuche, Karten immer auf Deutsch vorzulesen, immer auf Deutsch zu zeigen. Das geht nur bedingt gut, weil ab einem gewissen Jahr, weiß nicht, 2017 oder so, fangen die Karten richtig, also haben die richtig schlechte Qualität. Also du findest die auf Scryfall nur total verschwommen oder teilweise nur, wenn sie richtig alt sind, siehst du nur not localized, picture not found oder irgendwie so. Mhm. Das heißt, du findest die ganz schwer auf den Sprachen. Das Schöne ist, die ganzen Reprints, die jetzt so langsam kommen, bringen die Karten in guter Qualität, weil Wizards die quasi nachreicht mit den neuen Reprints. Das ist zumindest sehr schön, da freue ich mich immer dran. So Sachen wie Doubling Season hatte ich lange Zeit in schlechter Qualität nur gehabt, bis es dann in Commander Masters, glaube ich, wieder reprintet worden ist. Also sowas ist halt dann super. Aber manchmal findet man einfach gar nichts. Und da muss man erfinderischer werden. Also entweder sucht man online was. Ich habe schon angefangen, teilweise Karten zusammenzubasteln aus Bildern, die ich gefunden habe, und die dann einzufärben, rauszuschneiden, einzufügen, wie auch immer.
Krass.
Man erkennt es auch fast nicht, wenn man es nicht weiß. Oder was ich schon gemacht habe, wenn es alte Karten sind, die deutsch sind, in guter Qualität zum Beispiel, kann man einfach auf Kartenmarket gehen und sucht sich, okay, ich will die Karte nur in Niamint haben. Aus dem Land ist mir egal, aber Sprache Deutsch. Und dann findest du immer irgendjemanden, der die Karte schön sauber abfotografiert hat, damit sie auch ja gut ausschaut, damit man sie kauft. Und dann die kann ich dann nehmen und sie quasi ausschneiden und einfügen.
Oder du machst es halt gleich und kaufst die Karte einfach direkt und scannst sie dann ein jedes Mal. Ne? Brauchst nur mal eine Woche, bis du die Episode hochladen kannst.
Ja, also ich habe auch schon öfter mal Karten, die ich selber auf Deutsch hatte, weil ich hatte dann schon Sammlungen gekauft von Freunden und habe die in Deutsch gehabt, weil ich habe ja alle, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe alle katalogisiert, also ich weiß jede Karte, die ich habe, bis auf so die letzten zwei Seals, die ich gespielt habe, da war ich zu faul, bis jetzt nur einzutragen, das muss ich noch nachmachen, aber ich weiß generell jede Karte, die ich besitze und ich kann dann quasi reinschauen, okay, ich habe die Karte, ich habe sie in Deutsch, gut, dann suche ich sie mir und dann habe ich sie schon auf den Scanner gelegt und eingescannt, das habe ich auch schon gemacht, also das geht auch, aber das ist so ein Thema, dass wenn man muss erfinderisch werden, um sie dann auch teilweise in den Sprachen zu bekommen und ich muss sagen, wenn es mich dann zu sehr nervt, nehme ich sie dann doch mal auf Englisch. Weil wenn ich sage, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie jetzt ewig darum zu suchen, weil das ist dann auch Zeit, die drauf geht halt. Ne? Allein auch dieses, ich habe ja gemeint, dass es mich nervt, dass diese Karten nicht abgerundet sind. Ich habe das zeitweise immer händisch gemacht. Ja. Also quasi dann jede Karte aufgemacht, dann eine Box aufgezogen, die war schon aufgezogen, dann muss ich sie noch anklicken, dann speichern unter, schließe mich tot. Ich habe irgendwann durch eine gute Freundin die Stapelverarbeitung in Photoshop kennengelernt. Die sagt im Prinzip, du hast eine Art Makro und kannst das quasi automatisieren.
Okay.
Dadurch habe ich mir inzwischen schon Stunden, wenn nicht Tage, wenn nicht Wochen Arbeit schon gespart. Weil dann kann ich sagen, okay, ich habe hier einen Ordner mit 30 Karten, crop die mir raus und währenddessen hole ich mir was zu trinken oder so. Also man muss schon optimieren mit der Zeit. Also ich würde wahrscheinlich den Standard nicht halten können, wenn ich nicht solche Tools nach und nach gefunden hätte, wie man Sachen besser macht. Weil manche Sachen, manchmal weißt du ja gar nicht, nach was du fragen kannst, wenn du nicht weißt, dass es gibt. Und wenn du keinen kennst, den du fragen kannst. Und da habe ich tatsächlich dann Hilfe bekommen. Und ja, ich habe mir bestimmt schon wochenlang Arbeit gespart, denke ich.
Krass, ja, das ist good to know, weil ich mache das auch immer. Ich habe zwar kein Photoshop, aber ich hatte irgendwie mal mir damals mein eigenes Logo noch selber gemalt über Clip Studio. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Mhm. Das sind so Malbretter in dem Sinne, wo du wirklich dann mit einem Stift auf dieses Malbrett zeichnen kannst und eben mein erstes Logo ist so entstanden und die haben halt auch wie so eine Bildbearbeitungssoftware dabei. Und ich schneide mir über diese Bildbearbeitungssoftware dann auch, wie du sagst, immer die Ränder und so weiter halt aus, ne? Aber eben, es ist halt schon sehr zeitaufwendig, ja.
Ja. Das, und da, ich glaube, man muss da auch die gewissen Automatisierungstools kennen und haben, um da irgendwie vielleicht seinen eigenen Anforderungen gerecht zu werden. Weil ich habe ja selber die Anforderung an mich selber gestellt, dass ich das haben möchte. Und keiner hat mich dazu gezwungen, aber ich wollte es halt so haben, weil es auch für mich ästhetisch einfach schöner ist und so. Und da muss man sich einfach mit der Zeit beschäftigen, dann kriegt man es raus. Ja.
Hast du eine Ahnung? Also ich meine, so wie du redest und von dem, was du jetzt eigentlich mittlerweile alles in diesem Hobby machst, verwendest du ja schon sehr, sehr viel Zeit, trotz besserer Programme oder besserer Verarbeitung mit den ganzen Themen. Hast du einen Überblick, wie viele Stunden du in der Woche ungefähr für das Hobby jetzt mittlerweile rausballerst? Weil ich meine, du schaffst ja noch ganz normal.
Ja, also ich vermute, und ich will es eigentlich gar nicht genau wissen, ich würde mal irgendwas zwischen 10 und 20 Stunden die Woche, denke ich mal. Vielleicht ist es konservativ, vielleicht nicht, aber ich sehe es immer anders. Also ich sehe nicht so, wie viel Zeit verwende ich drauf, sondern wie viel Zeit hätte ich irgendwie anderweitig gewastet. Also Beispiel, ich spiele auch sehr, sehr gerne mal Computerspiele. Das letzte Computerspiel, was ich gespielt habe, war also wirklich effektiv durchgespielt habe mal, war vor 2 Jahren oder 3, ich weiß gar nicht genau. Das war A Plague Tale Requiem, glaube ich. Das ist so ein Indie-Game aus Frankreich, glaube ich, und was ziemlich gut gemacht ist, wo im zur Zeit der Pest spielt, wo dann viele Ratten sind und du kannst die Ratten eben steuern und wie auch immer. Ich spiele eigentlich gar nicht mehr. Oder wenn dann sehr, 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 sehr wenig. Und wenn es, dann ist es wahrscheinlich Arena. Und ich sehe es einfach so, man kann die Zeit teilweise auch für was anderes wenden, man kann einfach Freizeit haben, man sagt, ich spiele jetzt irgendwas, ich schaue jetzt einfach irgendeinen Film oder schaue irgendeine Serie und ja, das Ding ist nur, ich mache halt dann mein anderes Hobby halt, ne? Ich weiß nicht genau, für mich ist es dann so, ich hätte jetzt einfach zocken können, aber ich habe nichts, hätte nichts Produktives dabei gemacht und ich hätte währenddessen einfach eine Podcast-Folge editieren können. Und so sehe ich es inzwischen einfach, ne? Also es ist halt, klar könnte ich irgendwie was anderes machen, aber die Zeit habe ich sowieso. Und warum soll ich sie nicht dann so nutzen können? Also das ist halt dann immer die Ausrede für mich vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, man muss halt immer wissen, wofür man seine Zeit einsetzen will. Ich meine, klar, es wäre schon schön, wenn ich bestimmte Spiele noch durchspielen könnte, die ich noch rumfliegen habe. Aber am Ende des Tages habe ich halt mehr Bock auf einen Podcast.
Hm. Und da stelle ich das Wort wirklich Hobby halt am wichtigsten. Gell? Ich denke, wenn das jetzt ein Nebenjob oder sowas von dir wäre, dann wäre die Situation vielleicht nochmal ein bisschen andere. Aber solange das einem so Spaß und Freude macht, ist es die Zeit, denke ich, allemal wert. Ja.
Also es wäre schon Ziel, auf lange Frist vielleicht ein bisschen mehr als ein Hobby draus zu machen. Ja. Deswegen, sonst würde ich es ja nicht so ernsthaft machen, weil ich mache das jetzt seit 70 Wochen. Ich weiß es deswegen, weil ich 70 Folgen habe und ich habe keine einzige Woche ausfallen lassen. Mhm. Egal, ob ich Urlaub hatte, ob ich mal ein bisschen am Kränkeln war oder so. Also es ist für mich schon eine gewisse Ernsthaftigkeit schon von Anfang an dabei, dass ich das halt auch machen möchte. Ich habe Bock drauf. Ich will das auch so gut machen, wie ich es kann. Besser geht halt nicht. Ich weiß, ich habe Potenzial, wo ich noch viel besser sein könnte, aber die Zeit reicht einfach auch nicht. Und ja, ich versuche halt, das Beste draus zu machen und das irgendwie so weiterzuführen. Und wenn ich dann doch mal irgendwie auf die 1000 Abonnenten komme bei YouTube, dann ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir Gedanken drüber mache, wie ich weitermache. Also im Sinne von gegebenenfalls ein Gewerbe anmelden. Und mein Punkt wäre eigentlich erstmal der, ich habe nämlich immer so relativ kleine Ziele, die auch erreichbar sind, aber trotzdem noch in der Ferne sind, dass ich zum Beispiel die Kosten vom Podcast, weil ich zahle ja für Let's Cast FM eine monatliche Gebühr, dass das gehostet wird bei denen, wenn ich die zum Beispiel finanzieren könnte davon. Also dann bin ich bei null von den laufenden Kosten. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich da schon hunderte Euro schon in bestimmte andere Sachen reingeballert habe für den Podcast, aber dann wäre zumindest das schon mal drin. Und ich könnte mir auch überlegen, wenn ich dann beispielsweise mir besseres Equipment, bessere Kamera zum Beispiel, besseres Licht, weil das, ich habe jetzt aktuell nur so ein Ringlicht und eine Standlampe, die man auf dem Schreibtisch steht hat oder so, könnte ich mir einiges vorstellen. Cool wäre auch irgendwie ein anderer Hintergrund, vielleicht ein Greenscreen, ich weiß es nicht. Also ich habe da schon Ideen theoretisch, aber die habe ich jetzt erstmal hinten angestellt, weil ich mit dem, was ich aktuell habe, schon relativ zufrieden bin. Und mir das Verbesserungspotenzial dafür auflasse, dass ich vielleicht dann, weiß ich, der erste Schritt wäre natürlich, dass YouTube halt dann eben durch Werbung Geld reinkommt. Das nächste wäre dann, dass ich überlege, okay, vielleicht starte ich ein Patreon oder Ko-fi oder wie das heißt, dass man sagt, man hat da eine gewisse andere Möglichkeit, dann Support zu erhalten und das dann eben zu nutzen. Natürlich für eine Gegenleistung. Für diese Gegenleistung muss ich mir auch Gedanken machen. Es ist ja nicht so, dass ich dann quasi sage, okay, schmeiß mich mit Geld zu, sondern ich will natürlich auch den Leuten, die Bock drauf haben und die mich supporten wollen und dem Podcast, natürlich auch noch ein bisschen was extra geben können. Und das sind alles so Sachen, die sind aktuell noch in der Zukunft. Das hört sich jetzt ein bisschen widersprüchlich an. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen mit den 1000 Abonnenten, damit ich mir darüber noch mehr Gedanken machen kann.
Ja, aber ich find's cool und ich find's auch richtig, wenn man das professionell machen will, dass man halt auch so Goals einfach hat, gell? Weil wie du sagst, wenn man halt wirklich viel Zeit und so weiter reinhängt und auch so ein bisschen eine Vision hat, das immer besser zu machen oder auch, ich sag jetzt mal, größer zu machen, hört sich irgendwie immer so ein bisschen blöd an, aber in dem Sinne geht's ja darum, dass man mehr Leute halt einfach erreicht damit, was man macht, dann denke ich, kann man ja auch eine gewisse Gegenleistung dann hoffentlich irgendwann nicht erwarten, aber vielleicht bekommt man die dann trotzdem irgendwie auch entgegen von Leuten, die das wirklich auch fühlen, was man macht. Gell?
Von dem auf jeden Fall. Beziehungsweise, das ist ja nicht nur, dass sie einfach nur geben, sondern ich hätte ja auch irgendeinen Plan dann, dafür, wenn ich das mache, dass ich dann auch eine Gegenleistung dafür habe. Also ich würde dann, ich habe auch schon überlegt, ich habe ja so eine Playmat zum Beispiel, mit dem eigenen Logo drauf, dass ich da vielleicht irgendwas mache, dass man sagt, man kann die sich erwerben oder wie auch immer und ein Obolus geht dann an mich oder ich habe ja schon einen Shop, wo man Shirts theoretisch kriegen kann von mir, aber ich habe das noch nirgends beworben, weil ich mir erstmal darüber noch keine Gedanken machen möchte, wie das dann mit Gewerbe ausschaut und so. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen, das dann zu bewerben. Es gibt eine Plattform, die heißt Spreadshirt. Da sind wir auch mit der Band tatsächlich und die hat immer wieder mal so Aktionen, so 20% Rabatt oder was immer. Das würde ich dann halt eher bewerben zum Beispiel, solche Geschichten und so. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann darüber vielleicht dann sich neue Sachen ergeben, wie zum Beispiel, ich kann mir jetzt Gedanken drüber machen, kaufe ich mir jetzt eine neue Kamera, weil, wie gesagt, ich könnte es mir wahrscheinlich auch einfach so jetzt kaufen. Ich habe den Anspruch davon, ich habe jetzt ein gewisses Startkapital reingesteckt und ich möchte, dass das jetzt daraus springt. Ich weiß auch nicht genau. So der Ehrgeiz, der mich treibt einfach.
Voll, nee, das kann ich voll nachvollziehen. Also es läuft bei mir selber ähnlich, oder? Den ganzen so ein bisschen, ich habe ja so einen kleinen Online-Shop und jetzt eben auch die Podcast-Geschichte, Streamerei und so weiter. Und schlussendlich habe ich mir das auch alles aus dem Hobbygeld dann weiter selber finanziert. Am Anfang hat man viel Geld reingesteckt, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du Gott sei Dank dann halt auch das potenziell halt schaffen kannst, oder? Und das ist ein echt wichtiger Punkt auch für einen persönlich. Du musst ja auch vor irgendjemand rechtfertigen. Aktuell vor deiner Freundin, vielleicht später vor deiner Frau und dann vor deinen Kindern.
Ja, genau. Also das aktuell, wie gesagt, ist es nicht so, dass ich mich in Unkosten jetzt stürze, aber ich meine, das Schöne dabei ist, man gibt das einmal aus. Also wie so ein Mikrofon, das ist ein Ding, das ist halt, wenn du jetzt nicht das Ding auf den Boden wirfst absichtlich, dann geht es auch nicht kaputt und du kannst es theoretisch weiterverkaufen, wenn du sagst, das ist jetzt nicht mehr das Hobby, was ich machen möchte, zum Beispiel. Aber wie gesagt, ab einem gewissen Punkt wäre es halt irgendwie cool, wenn sich das Ganze refinanzieren würde so ein bisschen und wenn Leute Bock drauf haben und sich das Ganze weiterentwickelt und es sein darf und sein kann, dass es vielleicht mehr als ein Hobby wird, dann ja, sehr gerne. Habe ich Bock drauf. Ja.
Das ist gerade ein guter Übergang in das nächste so ein bisschen kleine Thema, wo ich mit dir reinrutschen will, weil du hast jetzt ja durch den Podcast schon einiges erreicht. Nicht nur, dass du schon ein paar echt coole Gäste jetzt mittlerweile so bei dir hattest, sondern du hast ja auch schon zum Beispiel jemanden wie einen Dominik Meyer oder sowas interviewen dürfen, was eine sicherlich ganz coole Erfahrung halt auch war. Und bist jetzt auch bei der wunderschönen MagicCon, die ja zu uns nach Amsterdam kommt in Europa, bist du auch mit so einem Creator-Badge in dem Sinne dabei.
Ja.
So. Wie fühlt sich das denn für dich an, jetzt dadurch, dass du diesen Podcast machst, solche so Steps schon erreicht zu haben auch selber?
Ja, das ist also der erste Moment. Ne, ich habe mich, man musste sich aktiv natürlich bewerben für die MagicCon in Amsterdam. Und ich habe mich da beworben, dachte mir so, ja, okay, ich mach's mal, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, ich hätte mir das Ticket auch gekauft. Also ich habe gesagt, okay, ich will einfach mal hingehen. Schön wäre es natürlich irgendwie schon, so ein bisschen als Anerkennung, ne, dass das vielleicht, ja. Und dann kamen die ganzen E-Mails raus und ich habe die E-Mail bekommen, dass ich halt angenommen worden bin. Ich war erstmal völlig am Ausflippen. Also was ist jetzt geil? Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich bin zwar kein Pessimist, aber ich bin halt, weißt du, ich versuche mir nicht durch irgendwelche Hoffnungen, die vielleicht nicht erfüllt werden können, mich dann dadurch runterzudrücken in der Motivation, der Stimmung oder so. Auch wenn es trotzdem mal passiert, dass man sagt, irgendwie wäre es jetzt cool gewesen, hätte man mich auch mal gesehen, aber naja, gut. Und ich habe mich mega gefreut, weil ich dachte, okay, jetzt krass, die haben das sich ja anschauen müssen, weil die schauen sich ja dann die Bewerbungen an, denke ich zumindest, und haben das, was ich mache, als gut empfunden, dass ich halt eben als Creator kommen kann. Und ich bin ja jetzt nicht wirklich auch ein Riesen-Creator. Ne? Ich meine, ich habe jetzt 860 Abonnenten auf YouTube inzwischen. Ich habe 269 Follower auf Spotify. Also es gibt schon eine gewisse Zahl, aber es gibt natürlich viel, viel größere und so. Und ich wollte einfach nur es probieren. Probieren, ich meine, mehr als probieren kann ich es nicht. Und ich wäre auch nicht enttäuscht gewesen, wenn das nicht geklappt hätte zum Beispiel. Und und diese Geschichte mit Dominik Meyer auch, das kam alles unverhofft eigentlich. Ich hatte mich ursprünglich, also dieses Event, wo ich eben war die Command Con in Fürth. Das ist hier in der Gegend. Und da ging's, das ist so ein Commander-Event einfach, das gab es letztes Jahr auch schon. Letztes Jahr wollte ich auch schon hin oder habe das zuerst zu spät gesehen, denn die Tickets gingen nur per E-Mail-Verkauf, also musste eine E-Mail hinschreiben, dann hat man irgendwie, hier musst du es hinüberweisen oder schicken, das Geld, und dann kriegst du es halt dazu geschickt. Und ich habe das verpasst, ne? Dann war das schon ausverkauft. Ich so, ja gut, das hat sich dann jetzt erledigt. Und es war auch kurz nachdem der Podcast gestartet ist. Ich glaube, im November war das und am 22.10. oder am 24. kam, glaube ich, die erste Folge raus von mir.
Ja.
Und ich dachte mir so, okay, nächstes Jahr probiere ich es. Und dann kam das wieder online. Ich habe das dann gesehen, ja, ihr könnt jetzt euch bewerben oder ihr könnt hinschreiben an die E-Mail-Adresse. Und dann schreibe ich halt mal hin. Ne, vielleicht, ich würde gerne das Ticket kaufen. Und dann kam irgendwie ein paar Tage später auf Instagram von Cookies and Milk, das ist, glaube ich, der Account, der dahinter steht, hinter dem Event, E-Mails sind alle jetzt rausgegangen. Schau aufs Handy. Welche E-Mail? Spam-Ordner, keine E-Mail. Hä? Wo haben die hingeschickt? Und ich so, na gut, na dann schreibe ich mal dem Instagram-Account. Ne? Ich habe hier geschrieben eigentlich, ich habe sogar mal privat, ich habe mir meine Privat-E-Mail-Adresse sogar hingeschrieben. Ich habe gar nicht mit meinem Mana-Entzug at Gmail geschrieben, sondern mit meinem Privat einfach. Habe dann natürlich aber mit meinem Mana-Entzug-Podcast-Account von Instagram hingeschrieben. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, wann habe ich es denn geschickt? Ich habe dann die genaue Uhrzeit halt gesagt, ne, an dem Tag um die Uhrzeit. Und dann kam zurück, ja, wenn du im Podcast ansprichst, dieses Event und ein bisschen bewirbst, dann kannst du so kommen.
Okay.
Okay, geil. Das war schon ein geiles Gefühl. Also okay, ich habe jetzt nicht aktiv danach gefragt. Ich habe einfach nur, ich hätte mir auch das Ticket gekauft. Ne? Und das war dann mega lustig mit Dominik Meyer, weil ich bin eigentlich nur hingefahren. Ich hatte eigentlich jetzt nichts direkt geplant. Und dann, ich glaube, der Alex von Die Commander-Schmiede war schon mal bei dir, oder?
Genau, ja.
Und der hatte da schon so ein bisschen organisiert, ein bisschen rumgeschrieben, war mit den Veranstaltern in Kontakt, eine Creator-Runde zu machen. Also eine Commander-Creator-Runde. Und hatte mich dann, ich hatte schon angefangen, Kontakt mit ihm zu haben. Wir haben aber, die gemeinsame Folge davor oder danach aufgenommen, kurz um den Zeitraum auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, ob ich dabei sein möchte. Ich dachte, ja, klar, warum nicht? Ne? Also ich hab aktiv jetzt nicht viel dafür getan. Aber ich dachte, ja, ich habe auf jeden Fall Bock dabei. Freddy vom Commander-Kombos war noch dabei und Dominik Meyer sollte auch noch kommen. Ich so, okay, mach mal. Und dann, ich glaube, 2 Tage vor dem Event, ich glaube, es war Mittwoch oder was, nee, war es Donnerstag und Samstag war das Event. Donnerstag kriege ich einen Anruf von dem Veranstalter und sagt, hey, eigentlich sollte nicht nur Dominik Meyer kommen, es sollte auch noch Ben Meyer, glaube ich, kommen. Also noch ein anderer Künstler. Der kann aber nicht. Der ist krank. Und uns fehlt ein Programmpunkt. Und hat mich gefragt, ob ich nicht einfach ein Interview machen möchte mit Dominik Meyer. Ich würde auch die Videoaufnahmen und die Audioaufnahmen bekommen für meinen Podcast. Ich so, okay.
Machen wir. So lustig.
Also habe ich mich Donnerstag noch hingesetzt und habe angefangen zu Dominik Meyer zu recherchieren. Ne? Was für Karten hat er schon gemacht? Was für Besonderheiten, habe online gegoogelt. Also ich versucht halt ein einigermaßen anständiges Interview zu machen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und habe dann in aller Verzweiflung in meinem Discord geschrieben, hey Leute, ich darf Dominik Meyer interviewen, könnt ihr mir vielleicht irgendwelche Fragen stellen, die ich ihm stellen kann einfach, damit ich halt auch noch genug Stoff für den zweiten Teil habe in dem Fall. Und da kamen voll viele coole Fragen auf jeden Fall. Super cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dann auch so die Interaktion mit der Community wieder zu haben. Und ich habe das halt gemacht. Ich habe dann halt die Fragen zusammengeschrieben, mir alles so schön auf so, ja, ausgedruckt und auf Pappkarton drauf gemacht, damit ich halt das vor mir habe und einigermaßen professionell ausschaut. Und habe das dann gemacht, weil ich dachte mir, nur unter hohem Druck können auch Diamanten entstehen. Und ja, habe das dann so gemacht. So kam das halt. Und das sind alles so, das ist surreal. Also das ging von Schlag auf Schlag. So, ich glaube, Mitte letzten Jahres hatte ich dann zum ersten Mal einen Gast dabei mit einem Bekannten in dem Sinne, mit Matze von Commander Amateur. Und habe da Kollaborationen gehabt mit anderen. Und danach ging es dann halt irgendwie auch mit den Aufrufzahlen deutlich stärker rauf. Und ich hatte dann schon Ideen gehabt, welche Content Creator ich immer fragen wollen würde. MTG mit Patrick hatte ich schon vorher schon Kontakt gehabt, weil da war ich auf dem Discord schon aktiv. Und hatte mich mega gefreut, dass er dann auch, weil er meinte, ich war ja bei ihm im Podcast gewesen, im Podcast. Und dann habe ich mit ihm halt gesprochen, ob er vielleicht Lust hätte, bei mir im Podcast zu sein. Dann gesagt, ja, schreib halt mal, wenn irgendwas ist. Und dann haben wir irgendwann auch einen Termin ausmachen können. Das ging alles so rauf und Amsterdam war dann der Abschluss, weil ich dachte so, hey, krass, die nehmen mich jetzt, also ich freue mich mega drüber, weil ich damit einfach nicht aktiv gerechnet habe. Ich wäre einfach so hingefahren.
Ja. Mega coole Kurve, das, ja, wo du da gemacht hast.
Ja. Ja.
Reden wir doch mal ein bisschen über Amsterdam, weil das wird ja dann wahrscheinlich auch so der Punkt sein, wo wir uns dann das erste Mal so treffen werden. Gell? Auf was freust du dich denn da so am meisten von dem Event? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so ein bisschen könnte ein Highlight werden?
Also was auf jeden Fall ein Highlight werden wird, ist Game Nights Live. Also da werde ich auf jeden Fall irgendwo in der Menge sitzen und wie ein ihrer Fanboy sitzen und rumschreien. Da freue ich mich mega drauf. Ich bin ja dadurch, dass die Creator Badge, also dass ich angenommen bin als Creator, bin ich, da habe ich auch Zutritt zur Creator Area oder so. Und ich will auf jeden Fall Content machen dort, also ein bisschen Video aufnehmen, will noch sowas, genau, da kaufe ich mir wieder was Neues. Mikrofone fürs Handy oder für Kamera halt eben kaufen, dass ich dann für Interviews halt zwei mindestens habe oder drei oder vier, wie auch immer. Will da auch ein bisschen was aufnehmen und vor allem mit allen möglichen Persönlichkeiten, die halt so rumlaufen im Bereich. Also deutsche Creator auf jeden Fall, aber auch ein paar von den anderen amerikanischen oder anderen Creatern. Wo ich mich mega drauf freue, ist, dass ich sehr wahrscheinlich dann auch Gathering the Magic sehen werde. Kennt wahrscheinlich die meisten nicht. Das ist ein englischer Creator, der hat auch einen YouTube-Kanal und den kenne ich schon eigentlich, seit ich mit meinem ersten Instagram-Account Content gemacht habe. Und wir sind da auch in einer Instagram-Gruppe drin mit ein paar anderen Leuten, die auch relativ große Reichweite haben. Und das Witzige dabei ist, der ist so ein Verfechter vom, boah, wie heißt jetzt die Karte nochmal? Das war eine Karte aus Ikoria, die bei Cycling First Strike gibt, glaube ich, oder so. Okay. Und der hat sich davon sogar ein Tattoo machen lassen. Und und ich habe bei dem Deck gewonnen, vor 3 Jahren oder so. Ein Hamza 1-1 Markendeck. Und mit dem will ich, auch mal vor die Kamera kriegen, dass die Leute den auch mal kennenlernen dürfen, weil der ist auch eine sehr nette Person und so. Also darauf freue ich mich eigentlich auch sehr. Worauf ich mich auch mega freue, und ich kann das noch überhaupt nicht abschätzen. 0,0 und 0,0, vielleicht Zuhörer vom Podcast, die mich hören oder so. Weil das letzte Mal, ich war ja auf der CommandCon gewesen und da war ich vielleicht bei 600 Abonnenten bei YouTube. Also schon wieder seitdem ein bisschen angestiegen oder waren es sogar weniger, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich müsste nochmal zurückgehen in der Zeit. Auf jeden Fall wäre das auch super toll mit Leuten, die den Podcast hören und mit mir Commander spielen wollen oder so. Was auch mega geil wäre, vielleicht ein bisschen Modern Horizons zu spielen, weil das Set kommt ja an dem Wochenende tatsächlich raus oder ist Pre-Release, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es kommt raus an dem Wochenende, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Die Pro Tour spielt sogar da mit, oder? An
dem genau, Ende, gell? Genau. Ja. Genau, und das wäre auch ganz cool. Und ja, vor allem dann auch danach. Also ich bin nicht nur von Freitag bis Sonntag da, ich bin von Donnerstag bis Montag in Amsterdam, weil ich auch noch vielleicht am Donnerstag noch so ein bisschen Sightseeing machen möchte und mir es genau anschauen möchte und vielleicht, weiß ich nicht, wenn man Leute trifft, also das Gathering, darauf freue ich mich am meisten.
Sehr cool.
Worauf freust du dich am meisten?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, da ich jetzt noch nie auf sowas in der Art gewesen bin, freue ich mich erstmal so ein bisschen über die, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Sinnüberflutung wahrscheinlich, wie ich sonst bei solchen Trading Card Messen oder sowas hatte. Wenn man das erste Mal war, dass du komplett erstmal überfordert bist von dem, was da eigentlich passiert. Und das zweite ist eigentlich das, was du gesagt hast, sind wirklich so Leute halt aus der Community irgendwie treffen. Also in Alex habe ich ja das Glück, dass er in 1,5 Wochen zu mir kommt in die Schweiz und an der Game Night, wo ich organisiert habe, teilnimmt und dann halt bei uns hier übernachtet und wir ein bisschen einen gemütlichen Abend einfach haben oder einen gemütlichen Tag haben. Und sprich, den darf ich jetzt schon kennenlernen, davor mal persönlich, aber halt einfach so dort abhängen, eben mit Leuten wie dir oder so mal quatschen oder wenn man die Möglichkeit hat, wirklich mal eine Runde zocken. Ich glaube, da freue ich mich mit Abstand am meisten drauf. Und ja, bin gespannt. Wirklich, ich würde dann auch so bei, wie du sagst, so bei der Command so dann hocken und mir das anschauen und wird so ein bisschen Fanboy spielen und ein bisschen ja, mir das Ganze einfach mal geben. So diese Einflüsse, da freue ich mich eigentlich am meisten drauf.
Ja, ja sehr geil. Vor allem, ich hatte schon auch teilweise Kontakt mit, also nur so ein bisschen Oberflächenkontakt mit Josh Lee Quiet zum Beispiel schon gehabt. Da freue ich mich, den mal in Person kennenzulernen, mit so über Twitter mal angepingt. Ich habe ihn tatsächlich mal gefragt, wie sie das machen mit dem animierten Hintergrund, was ich schon erwähnt hatte, was ich machen möchte. Da hat er mir geantwortet und ich habe mal vor 5, 6 Jahren gefragt, wie die Interaktion mit Teferi Chainveil funktioniert und er hat mir die erklärt über Twitter. Also das, weiß nicht, ob du Teferi kennst, das war mal ein CEDH-Commander gewesen, damals, als es noch nicht so starke andere Commander gab. Das ist ein Planeswalker-Commander, ich glaube für 6 Mana, für 2 Blau und 4 generische. Und der hat eine Combo im Prinzip mit einer anderen Karte, die heißt die Kettenrüstung oder The Chain Veil. Und die sagt im Prinzip, dass du die für 4 Mana tappen kannst und darfst eine Loyalitätsfähigkeit von Planeswalkern nochmal
ausdrücken. Ja, genau. Ja. Die kenne ich tatsächlich sehr gut, weil die habe ich in meinem Minsk und Budeck drin.
Ah, die Chain Veil, okay, ja, genau. Und das Witzige dabei ist, bei Teferi, die hat eine -1 Fähigkeit, die sagt, enttappe 4 Permanents. Und wenn du dann da irgendwie eins mindestens dabei hast, das was mehr als ein Mana machen kann, kannst du halt die Chainmail direkt wieder aktivieren. Ah, du enttappst die Chainmail okay. Mit und dann noch die Mana-Steine und tickst ihn auf null runter. Und dann hast du, wenn du es richtig anstellst, halt Mana über, um ihn nochmal zu wirken. Und der Witz dabei ist, dass das ein neues Objekt ist. Das heißt, diese ganzen Aktivierungen hast du erneut. Das heißt, wenn du die Chainmail fünfmal aktiviert hast, kannst du den Planeswalker einmal durch sich selber aktivieren und noch fünf weitere Mal, also sechsmal. Und dann hast du die Plus-1-Fähigkeit, dass du die obersten zwei Karten anschaust, eine in die Hand und eine unter die Bibliothek, glaube ich. Und so ziehst du dein gesamtes Deck. Und dann hast du früher zumindest Laboratory Maniac gehabt, der sagt, wenn deine Bibliothek leer ist, du ziehst eine Karte, gewinnst das Spiel. Und das war früher so eine CEDH-Kombo eigentlich halt. Und du hast dann so Sachen gespielt wie Stasis, ne, dass nichts mehr enttappen kann, Winter Orb hast du gespielt und so Geschichten, damit du alle können nichts enttappen und du hast deinen Commander, der quasi sagt, enttapp einfach. Das war so der Trick an dem Commander. Und den hat mir Josh Lickway erklärt, weil ich habe nicht verstanden, warum man den wieder casten kann und warum man noch so viele Aktivierungen hat. Ich habe das nicht gecheckt. Ich dachte, das wäre das gleiche Objekt, was es eben nicht ist. Und ja.
Sehr interessant. Ja, finde genau. Ich dann cool, wenn die dann noch auf solche Dinge eingehen, gell? Und sich die Zeit
nehmen. Ja, also ja. Josh Lickway ist mega. Also wie gesagt, ich bin irgend so ein Pleb aus Deutschland, der so ein bisschen Content von mir hinmacht. Und ja, der hat auch gesagt, Sion Amsterdam, nachdem ich ihn gefragt hatte mit der Geschichte von dem Hintergrund. Und dann habe ich gemeint, ja, ich bin großer Fan und ich habe einen Podcast, bin in der 70. Folge inzwischen und freue mich auf Amsterdam. Und da gesagt, jo, wir sehen uns da. Und viel, viel Spaß noch und viel Glück mit deinem Podcast oder irgendwie so.
Sehr cool. Ja, coole Sache. Ja. Jetzt, wir machen noch einen ganz anderen Sprung jetzt noch weg von dem Amsterdam, weil wir sind jetzt schon über eine Stunde am Start. Ich hoffe, du bringst schon noch ein paar Minütchen Zeit mit. Wir müssen auch nicht wahnsinnig tief reingehen, aber ich will mal mit jemandem, der, sag ich jetzt mal, ein bisschen länger da dabei ist und auch so ein bisschen seine Meinung halt zu dem Thema hat, man noch so ein wenig über Secret Layer, Universes Beyond, also so diese Themen, wo jetzt nicht so strikt zu diesen normalen, sage ich jetzt mal, Anführungsstrichen Magic the Gathering Thema dazugehören, drüber reden. Hm. Wie ist denn deine Meinung allgemein zu den Themen? Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen?
Puh, ob ich es kurz zusammenfassen kann, kann ich dir nicht sagen. Also Secret Layers. Ich finde die Idee an sich nicht schlecht. Ich bin aktuell von den Umsetzungen nicht so überzeugt. Also das Ding ist halt, viele der Spieler schauen halt immer trotzdem drauf, wie ist der monetäre Value von den Secret Layers. Ne? Wäre ich günstiger dran, wenn ich mir die Karten einfach so kaufe? Oder wäre ich ungefähr gleich dran, dass ich die Karten aus dem Secret Layer habe? Brauche ich alle Karten aus dem Secret Layer oder nicht? Das sind so Fragen, die sich halt viele Spieler stellen. Und der Witz dabei ist, dass ich halt inzwischen sagen würde, kauf dir Secret Layers nur, wenn du wirklich aufs Artwork stehst. Nicht, wenn du sagst, ich brauche die zum Spielen und ich denke, die sind ja günstig. Denn ich habe das jetzt schon so häufig beobachtet, dass viele von den Karten, die halt wirklich teuer waren und wo man sagte, das lohnt sich auf jeden Fall, das Secret Layer, das kannst du dir bedenkenlos kaufen, weil dann hast du auf jeden Fall den Wert drin oder so noch mehr. Dass diese Karten innerhalb von den nächsten ein, zwei Jahren einen Reprint erhalten und günstiger werden und die Secret Layers dementsprechend auch. Also das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt natürlich auch welche, die sehr beliebt sind, einfach wegen den Artworks teilweise, die dann, wo du sagst, du kriegst ja die Standardvarianten deutlich günstiger, warum solltest du so viel Geld ausgeben? Naja, es ist halt auch eine Sammelvariante einfach. Aber ich würde aktuell nur den Leuten empfehlen, wenn sie auch wirklich sagen, ich spiele die Karten. Wenn du sie sammelst, ist was anderes. Wenn du sagst, ich will die gerne einmal haben, weil ich habe die hier in meinem Ordner drin und ich sammle halt die eben, dann eben auch. Aber ich würde sie nicht aus finanziellen Aspekten kaufen.
Ja.
Einfach, du machst dich damit unglücklich. Ich habe ein paar Secret Layers auch ein paar Mal mehr bestellt, wo ich sage, die habe ich jetzt mir so noch zur Seite gelegt, verpackt. Kriegst du aktuell teilweise auch günstiger, als sie in der Bestellung waren. Also weniger als damals. Und deswegen sage ich, überlegt es euch gut. Vor allem, wenn ihr sagt, die Artworks gefallen euch und ihr spielt überwiegend die Karten, holt sie euch wegen mir. Aber wenn ihr nur eine Karte cool findet und die braucht, dann holt euch halt die eine Karte, wenn es halt rauskommt. Und da würde ich auch noch warten. Also wenn das dann verschickt wird, heißt es noch lange nicht, dass alle die Karten haben. Also im Versand braucht es dann teilweise 3-4 Wochen, bis dann die meisten ihre Produkte erhalten haben. Teilweise noch länger. Wenn man Secret Layers teilweise zusammen bestellt, wie jetzt zum Beispiel das Secret Lair mit Sheldon Mannery, mhm. was heute online gegangen ist, und du nimmst dir dazu Secret Lairs, die aktuell noch im Winterdrop sind, dann kriegst du all deine Karten erst im August. Das muss dir bewusst sein halt, ne? Weil die werden dann zusammen verschickt, um halt eben Portokosten zu zahlen. Du kannst dann entscheiden, ob du eins früher haben willst oder nicht. Du zahlst halt dementsprechend vielleicht zweimal Porto. Und ja, das ist so mein Ding. Ich finde Secret Lair ist eine coole Idee, vor allem wenn es irgendwelche Artworks gibt, auf die man steht. Also ich bin halt jemand, ich mag Full Art und ich mag so epische Artworks einfach. Also da bin ich, also ich finde jetzt aber das Secret Lair von Sheldon Mannery mega cool. Also die ganzen Artworks gefallen mir richtig gut. Ich werde es mir wahrscheinlich auch holen. Aber ich kann halt manchen Artworks nicht viel abgewinnen, wenn ich die Karten nicht lesen kann. Also ich bin jemand, ich will zumindest wissen, den Regeltext, dass er draufsteht und man erlesbar ist. Weil mich nervt es dann selber, wenn ich die Karte nicht richtig lesen kann und dann nicht erklären kann, was die Karte macht. Weil ich es vielleicht nicht so oft spiele zum Beispiel. Genau, das ist so Thema Secret Lair. Eine Sache, die ich noch ganz spannend finde, es wurde ja eingeführt, dass es Limited Stock nur noch gibt für alle Secret Lairs. Mhm. Also abgesehen jetzt von der Sheldon Mannery, da ist ja Print to Demand. Da fand ich es halt extrem lustig, dass sich Leute aufgeregt haben. Ja, hier sieht man ja, wie das ist mit Limited Stock, weil dieses Raining Cats and Dogs Secret Lair nach einem Tag ausverkauft war. Ja, die Decks, die vorher waren, waren auch alle Limited Stock. Das war nicht neu. Also jetzt diese normalen Drops sind jetzt auch Limited Stock, aber die ganzen Decks davor waren auch Limited Stock. Und das Cute to Brute Commander Deck, also sie haben alle gleich viel gekostet, ab 164,99. Das war nach einem Tag ausverkauft. Kriegt man jetzt für 30 Euro mehr oder so auf Card Market. Und das nächste, dieses Engel-Deck, was relativ teuer auf Card Market ist, das war über eine Woche verfügbar. Mhm. Also das war nach dem Motto, jetzt das teuerste Deck ist an der Stelle, war das, was am längsten verfügbar war. Nämlich das andere Deck, dieses Raining Cats and Dogs, war auch nach einem Tag schon wieder ausverkauft. Und ja, ich würde mich da auch nicht in FOMO reinreiten lassen, wenn ich ein Secret Lair habe, was ich unbedingt haben möchte, weil es cool ist und ich möchte es halt gerne haben, dann stell dir einen Wecker und hol es dir, wenn es halt rauskommt, wenn es dir wichtig ist. Aber ansonsten würde ich sagen, ja gut, dann halt eben nicht. Und später hole ich mal die Einzelkarte, wenn es halt dann rauskommt, was gegebenenfalls teuer sein kann. Aber dann hast du vielleicht nicht noch drei andere Karten, die du nie spielen wirst, zum Beispiel. Mhm. Und Thema Universes Beyond bin ich ein großer Fan von, ehrlich gesagt. Also ich bin der Meinung, dass man darüber viele neue Spieler ins Spiel bekommen kann. Meine Meinung hat sich vielleicht ein bisschen geändert an der Stelle. Ich glaube tatsächlich, dass man die Leute, die dann durch diese Universes Beyond eher im Hobby halten kann, wenn das Setting von dem Universes Beyond ähnlich zu Magic ist. Weil wir haben jetzt schon gesehen, Doctor Who ist ein Set, was ich denke mal nicht so gut angekommen ist. Also von den Verkaufszahlen, ich weiß es nicht so genau, aber man kriegt jetzt die Produkte günstiger als in der Vorbestellung. Fallout ist gerade voll am durch die Decke gehen, aber ich traue dem Braten nicht. Mhm. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es in einem halben Jahr günstiger sein wird als in der Vorbestellung, weil es halt einfach die ersten Leute, die es haben wollen, bestellen sich jetzt halt und zu überteuerten Preisen und es wird auf jeden Fall noch was nachkommen, vielleicht jetzt nicht unbedingt Collector Booster, aber selbst die haben auch nur einen gewissen Reiz und die Decks werden günstiger werden, wie es halt bei Doctor Who auch ist. Weil dieses Setting mit Magic so gut wie gar nichts zu tun hat. Die Leute sehen das immer nur aus Magic-Sicht. Ne? Ich bin Magic-Spieler und mich interessiert das nicht, weil das hat kein Magic-Setting. Das ist nicht Fantasy genug. Ja, es geht aber genau in die gleiche Richtung. Wenn ich sage, ich spiele Fallout gerne und habe gern Fallout-Ding, dann interessiert mich Magic halt überhaupt nicht einfach. Also, weil es vom Fantasy-Setting halt, es gibt Drachen, ja. Drachen weiß ich nicht genau. Ich will lieber halt die Wumme haben von Fallout oder was. Da müssen sie, denke ich mal, eher rangehen. Also ich glaube, was richtig spannend wird, ist Marvel, weil ich bin ein riesen Marvel-Fan von den Filmen. Ich weiß, es wird mit den Comics sich eher verwandeln, also es wird eher um die Comics gehen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es halt ein riesen Ding sein kann. Ich glaube, Final Fantasy, das wird wahrscheinlich im europäisch-amerikanischen Markt nicht so stark gehen. Weil ich kenne sehr, sehr wenig Leute, die wirklich sagen, oh, ich bin übelster Final Fantasy Fan und ich kenne noch weniger Leute, die Magic spielen und Final Fantasy Fan sind. Also und ob man die Leute dann in Magic halten kann, ist schwierig. Es gibt ja schon so viele so Anime-Artwork-Styles, vielleicht hält das dann die Leute irgendwie auf Trab. Das gab es ja bei Enchanting Tales zum Beispiel. Vielleicht kann man damit die Leute dann weiter ins Hobby reinziehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es einfacher ist für Wizards, wenn sie IPs nehmen, die halt dem vom Magic relativ nahe ist. Also sowas wie The Witcher zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen oder Game of Thrones oder so könnte ich mir gut vorstellen. Einfach weil es halt Sinn macht, weil die Leute, die dann anfangen, auch sagen, okay, ich habe hier jetzt Drachen, ich kenne Drachen, ich finde Drachen cool, deswegen gehe ich in Magic rein, baue mir ein Ur-Dragon-Deck zum Beispiel. Ja, aber ich finde es an sich eine gute Sache. Ich bin auch der Meinung, dass das eigentlich die Hauptmöglichkeit ist, neue Spieler an den Start zu kriegen. Und die Leute, die oft drüber jammern, sage ich jetzt einfach mal ganz provokativ, dass dies so anders ist und dass es nicht passt, die würden sich das eh nicht kaufen. Hand aufs Herz. Für die macht das halt Wizards halt auch nicht. Weil die würden sich wahrscheinlich auch die wenigsten anderen Produkte kaufen. Selbst wenn sie sagen, dass es so an Magic hängen, glaube ich nicht, dass es die Zielgruppe ist, die Wizards die Einnahmen bringt, die sie sich wünschen.
Was ich halt interessant finde, so bei diesen beiden Themen irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass halt Magic probiert, vor allen Dingen halt durch die Universes Beyond, halt auch so ein bisschen so eine Kollektivität halt reinzubringen, dass du halt auch versuchst, vielleicht wirklich jeden Iron Man Charakter zu sammeln oder sowas. Und das hat halt Magic de facto nicht, gell? Das ist halt kein Pokémon, wo du halt dein Lieblings-Pokémon sammelst oder so. Also ich kenne zum Beispiel niemand, der sagt, ich sammle jede Chandra-Karte oder sowas. Das kenne ich jetzt überhaupt nicht. Und ich glaube, durch sowas können sie halt sowas, Collectability reinbringen, genauso wie durch diese ganzen nummerierten Sachen und so weiter. Also ich meine, das wird ja auch keinen normalen Magic-Spieler in dem Sinne interessieren, aber wenn jemand wirklich was sammeln möchte, sind so Serialized-Karten finde ich eigentlich mega geil. Also so einfach so einen zusätzlichen Chase zu haben, dass du sagst, hey, die sind auch noch mit drin und wenn ich Glück habe, ziehe ich so eine raus, finde ich einfach nur geil. So also irgendwie, ich fühle sowas, vor allen Dingen, wenn man halt Openings macht, logischerweise. Gell? Und
das stimmt,
ja, ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen ein Thema. Und was du halt sagst mit dem Setting, da bin ich eigentlich voll bei dir. Also ich würde einfach Harry Potter, würde ich mal mega fühlen. So. Das wäre sowas, was ich richtig geil finde.
Harry Potter habe ich als Kind auch sehr gemocht. Ich kann mir vorstellen, dass das relativ schwierig wird mit den aktuellen Umständen um J.K. Rowling und wie es aktuell da ausschaut, dass man da vielleicht sich ich glaube, da könnte es problematisch werden für Besatz, wenn sie da in die Richtung gehen, weil es da vielleicht Leute gibt, die dann sagen, na, das finden wir nicht gut. Ich würde es aber auch cool finden, weil ich Harry Potter an sich halt mag, also das Franchise an sich. Das könnte auch noch besser reinpassen als das meist andere. Das denke ich auch, weil es halt um Zauberer geht und so Geschichten, Magic und das könnte ich mir auch gut vorstellen. Kann mir aber halt auch vorstellen, dass es schwierig ist, einfach die IP reinzubringen. Aber das ist genau der Punkt. Also ich denke, wenn sie sich, das Problem ist ja auch das nächste halt. Da schaut ihr mal die Sachen an, die jetzt rauskommen. Fallout. Ja. Gibt's da irgendeine bekannte, also ich kenne halt Fallout nur von außen halt, ne? Gibt's irgendwie so eine bekannte Story oder irgendwas, so bekannte Charaktere oder weiß ich nicht bestimmt, aber das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr im Kopf drin. Assassin's Creed. Ich kenne halt die Stories aus dem zweiten Teil, weil ich den gespielt habe. Ja, aber das sind historische Geschichten eigentlich, oder lehnt sich ein bisschen daran an. Aber die eigentliche Story, die mich bei Assassin's Creed interessiert hat, war eigentlich, wie der Typ überhaupt in diesen Avatar reingekommen ist halt, ne? Und was da passiert ist und so. Das wird ja da, wenn ich es von den ersten Spoilern gesehen habe, irgendwie nicht so behandelt. Und ich finde, wenn man sich schwache Franchises aussucht mit schwachen Geschichten, um es mal überspitzt zu sagen, dann wird es auch schwierig, daraus irgendwie Leute zu finden, die danach auch dabei bleiben oder darauf gehypt sind. Also einerseits die Leute, die Magic-Spieler, dass sie sagen, ey, ich habe voll Bock drauf, weil das Lore ist mega nice und das gefällt mir alles gut. Genauso hingegen auch die neuen Spieler, die sagen, ich finde Assassin's Creed ziemlich cool, aber was ist ein Magic mit das Defend Ding? Das interessiert mich jetzt nicht. Und da muss man halt irgendwie schauen, wie man es macht. Also ich fände es besser, also wahrscheinlich wäre es lukrativer, wenn sie gute Stories finden, gute Franchises finden, die im Fantasy-Bereich unterwegs sind, als irgendwie random jedes mögliche IP zu nehmen und zu schauen, was halt gut geht. Also es kann nach hinten losgehen. Ich glaube, Assassin's Creed ist schon zum Scheitern verurteilt, alleine durch diese Booster-Geschichte. Die haben gesehen, dass Aftermath kläglich gescheitert ist letztes Jahr, konnten bei Outlaws of Thunder Junction gerade noch die Kiste retten, weil sie gesagt haben, die haben die neuen Karten in das Hauptprodukt reingezogen und nicht noch so ein Epilog-Set danach gemacht. Plus für das Assassin's Creed konnten sie es halt nicht mehr machen. Und ich sehe das Produkt jetzt schon scheitern, ehrlich gesagt. Aber Ja.
Was ich halt super interessant finde bei dem Thema und wieso ich auch glaube, dass, auch wenn es vielleicht für viele nicht zusammenpasst, so ein Thema wie Marvel halt einfach funktionieren wird, selbst wenn jetzt aktuell, sag ich jetzt mal, der Hype eher am Abflachen ist, du hast halt nicht nur Charaktere, du hast halt auch einfach Artefakte, ja, wo du verwenden kannst. Mhm. Deswegen hat, finde ich, Herr der Ringe auch super gut funktioniert. Du hast nicht nur deinen Frodo gehabt, du hast halt auch den One Ring gehabt, du hast halt einfach gewisse Reittiere oder was weiß ich, du konntest halt alles so reinbringen und das sind, finde ich, so Themen, wo halt einfach bei eben sowas wie Fallout, eben ich kenne Fallout nicht, aber was da mit Sicherheit ein Problem sein wird, weil du hast ein Bubblehead und ansonsten hast du halt in dem Sinne nicht wirklich irgendwas Spezielles. Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Und ich glaube, das funktioniert halt bei Marvel super gut. Du kannst den Gauntlet reinmachen, du kannst, keine Ahnung, die einzelnen den Infinity Stones Hawkeye reinmachen.
Du kannst alles
da reinpacken, wo eigentlich echt cool auch du eine Lore dazu erzählen kannst. Und das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut.
Ja. Das ist halt der Vorteil, wenn halt die Storys so geil sind. Deswegen sehe ich sowas in der Regel eher bei Sachen, die nicht als reines Spiel gestartet sind. Also sowas wie, ich weiß nicht, ob Fallout auf irgendwas basiert oder vielleicht basiert es auch auf irgendeinem Roman, ich weiß es nicht. Mhm. Aber wenn du halt so eine ausgeklüftelte Welt hast wie Herr der Ringe oder andere, die eben noch kommen, oder Marvel, was einfach sehr, sehr viel Literatur hat und einfach sehr, sehr viele interessante Storys hat. Meine Lieblingsstory von Marvel ist immer noch World War Hulk. Ich warte immer noch darauf, dass das irgendwann mal verfilmen oder so. Dann hast du halt einfach viel besseres Ausgangsmaterial und vor allem Sachen, die halt die Leute noch eher kennen. Ich meine, Marvel ist auch eher Mainstream, würde ich sagen, als Fallout. Da können auch Leute was anfangen, die jetzt nicht unbedingt viel Computer spielen, weil sie halt wegen mir die ersten Marvel-Filme gefeiert haben und dann bei Infinity oder Endgame halt vielleicht wegen mir ausgestiegen sind, aber die haben trotzdem eine positive Erinnerung an die Zeit. Und wenn du dann irgendwann Iron Man und Hulk und Hawkeye und Black Widow auf den Karten siehst, dann reißt sich vielleicht und sagst, oh geil, da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
World War Hulk wurde übrigens ein bisschen schon angeteasert, gell? Mit allein, dass es Scar gibt und so jetzt als Charakter. Also who knows, was da noch kommt.
Also World War Hulk würde ich mega feiern. Ich fand den Comic auch mega krass. Ich fand auch den, also ich habe sie nicht gelesen, es gibt ja so Zusammenfassungen auf YouTube teilweise. Doch, den World War Hulk habe ich gelesen, aber Zusammenfassung zu Logan zum Beispiel. Mhm. Ne? Es gibt ja den Film Logan mit den letzten Wolverine-Film, den man dachte, der machen würde. Und den Comic dazu. Der Comic ist so viel krasser als der Film. Also wirklich, also so unheimlich brutal und krass. Also dann, wird dann der Wolverine gefressen vom Hulk und der schneidet den in zwei Teile und ach, was weiß ich. Das ist total geil. Also würde ich mega feiern. Deswegen, die Comics geben viel her. Die sind richtig krass teilweise. Also
fand ich spannend. Sehr cool. Ey, mein lieber Jakob, ich danke dir, wir haben über 1,5 Stunden jetzt gequatscht, sehe ich gerade.
Nice.
Also ich merke schon, wenn wir uns wahrscheinlich dann treffen in Amsterdam, ich glaube, uns wird es wahrscheinlich jetzt nicht so an Redebedarf danach erhapern. Vor allen Dingen, wenn es eine coole Runde Commander gibt, wo ich dann mal dein Food Commander,
Rocco
dann hoffentlich mal auseinandernehmen darf oder sowas.
Das werden wir noch sehen.
Nee, auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. War mega cool. Und ich hoffe, dass die Leute auf jeden Fall auf dich aufmerksam werden und der ein oder andere bei dir definitiv vorbeischaut und sich genauso bezaubern lässt, wie ich das habe machen dürfen.
Vielen Dank für die Blumen. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. War sehr, sehr spannend. Und ja, ich freue mich auch auf jeden Fall, dich persönlich kennenlernen zu dürfen in Amsterdam.
Das höre ich sehr gern. Du, ich lasse immer noch so meinen Gästen so ein bisschen das letzte Wort oder letzte Statement im Podcast. Also wenn du gerne noch irgendwas sagen möchtest, egal ob es jetzt mit Magic oder sonst was zu tun hat, darfst gerne einen raushauen.
Ja, ich könnte ja sagen, wo ihr mich finden könnt, wenn ihr wollt.
Zum Beispiel.
Also, die Zuhörer. Wie gesagt, ihr habt jetzt schon genug über mich gehört. Ich habe einen Podcast über Magic, The Gathering mit Fokus auf Commander. Ihr könnt mich finden auf YouTube, einfach Mana-Entzug, dann auf Instagram als einziger Kanal Mana-Entzug Podcast. Nee, Threads glaube ich auch. Also einfach Mana-Entzug eingeben. Wichtig ist, wenn ihr mich bei Google suchen wollt, lasst ein Leerzeichen zwischen Mana und Entzug, weil Mana-Entzug zusammengeschrieben ist, die Karte Mana-Entzug und ich bin der Podcast Mana-Entzug.
Danke dir, mein Lieber.
Ja. Vielen Dank.